Röttcast.
Willkommen beim Röttcast, der Podcast, bei dem wir
erstmal Outtakes produzieren. Ja, können wir nochmal anfangen?
Willkommen beim Röttcast, der Podcast, bei dem wir
Karin
und Ture einmal im Monat ins Kino gehen, ohne vorher genau zu wissen, was wir da sehen werden.
Achtung, wir spoilern.
Wir spoilern.
Wollen wir anfangen?
Ja, gut. Also, wir haben im Niemandsland geguckt. In der Filmpalette.
Ja, nicht zu verwechseln mit dem britischen Film Niemandsland, der vor einem halben Jahr lief ungefähr.
Ach was.
Ja. Und den man findet, wenn man im Niemandsland sucht.
Oh.
Niemandsland hat, so wie ich das sehe, noch nicht mal Wikipedia-Eintrag. Das ist so ein ganz kleines Ding gerade.
Im
Niemandsland.
Ja, aber dafür hat es einen Hashtag und eine eigene Insta-Seite.
Oh,
ja.
Ist doch größer, als ich dachte.
Ja.
Eine Instagram-Seite, ja, sowas habe ich ja nicht.
Nein.
Wie sind wir da überhaupt reingeraten?
In den Film?
Ja.
Ich glaube, weil ich mich zum einen im Moment sehr für das Thema Wende und so interessiere.
Ist ein Wendefilm, ne?
Ja, der spielt im Sommer 90. Also genau dieses gute halbe Jahr zwischen Maueröffnung und Wiedervereinigung, wo alle schwanken. Wohl, ich weiß es ja nicht wirklich. Wir waren einfach genau den Tacken zu jung.
Ja, ich war 6 Jahre alt.
Siehst du?
Also 89 war ich 6 Jahre alt.
Wir waren schon 7.
82 zu 89?
Ja.
Waren wir 7?
Ja.
9 ich war plus 2. Okay, ich war auf dem Entwicklungsstand eines 6-Jährigen.
Naja, und wir, also meine Familie hatte keine direkten Verbindungen. Also nicht mal nach West-Berlin.
Meine glaube ich auch nicht.
Weil eine Freundin von mir hat, deren eine Tante mit Familie lebt in West-Berlin.
Meine Familie hat Verbindung nach Ostpreußen, aber das dazwischen haben wir, glaube ich, ausgelassen. Ja.
Und deswegen kann die sich da viel besser dran erinnern.
Es kommt ja noch, ja?
Weil für die natürlich das auch bedeutete, dass man sie leichter besuchen kann. Weil klar war, dass auch dieser ganze Transit-Scheiß und sowas wegfällt. Ja?
Welches Datum haben wir denn heute?
Heute ist der 10. November 2019. Das heißt, vor 30 Jahren, genau, haben selbst die Letzten mitgekriegt.
Das heißt, wir machen heute den ganzen Wendequatsch-Krams quasi mit.
Ja, irgendwie schon. Ja. Außer, dass wir es ja nicht online stellen, sondern nur drüber reden.
Ja, aber immerhin.
Ja, und wir waren ja auch passend dazu im Kino, weil wir nämlich gestern am 9.11.
Es war aber so, als sowas von gar nicht geplant.
Nee, aber ich glaube, es ist schon, dass der Film deswegen jetzt, er deswegen jetzt angelaufen. Und zweitens ist es deswegen, dass er dieses Wochenende überhaupt in der Filmpalette läuft.
Ja, die Filmpalette. Jo, was ist das überhaupt für ein Film?
Es ist zum einen eine Art Coming of Age, weil die Hauptperson eine 16-Jährige, glaube ich.
Ich glaube, sogar noch jünger sind die.
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so 15, 16.
Ja.
17 vielleicht, also so. Ne?
Plop.
Infobox.
Infobox.
Plop.
Plop.
Infobox.
Infobox.
Katja ist 16 und Torben ist 17. Was hast du behauptet?
Ich habe das so gesagt.
Gut, dann ist das geklärt.
Also zumindest bei ihr habe ich gesagt, sie ist 16 und war so nett und habe runtergeregelt für dich, dass sie vielleicht auch erst 15
ist. Okay. Nee, 16 und 17 sind sie. Und Katja kommt aus Zehlendorf in West-Berlin. Also das, was du auch schon behauptet hast.
Ja.
Ja, du bist gut.
Ja, das ist, wenn man eine Karte lesen kann.
Ja, mit kleinen Machno, das ist ja geklärt.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Wir haben es mit auf der einen Seite mit einer Art Romeo und Julie-Geschichte zu tun. Ja. Zwei verfeindete Häuser und aus jedem Haus eine...
Ein junger Spross.
Ein junger Spross, der sich ineinander verschießt. Bloß diesmal mit Happy End.
Ja?
Ja. Oder doch zumindest angedeuteten Happy End. Also es wird vieles
besser.
Naja,
sagen wir mal so, die Eltern der beiden bekriegen sich am Ende nicht mehr.
Ja, das ist schon wesentlich mehr als Romeo und Julia. Die bringen sich nur am Ende um und ist nichts erreicht. Ja. Das ist eigentlich eine vollkommen witzlose Geschichte, wenn ich drüber nachdenke.
Romeo und Julia, ja. Es ist ja auf allen Ebenen. Aber das ist nicht unser Thema. Das kann man machen, wenn man sich ganz viel Hass zuziehen möchte. Dann nimmt man Romeo und Julia und sagt, das ist scheiße.
Okay, dann machen wir das jetzt. Romeo und Julia ist scheiße und total abgebrochen.
Nee, aber ich meine, dafür muss man sich eine ganze Folge vornehmen.
Also es ist auf der einen Seite ist es halt tatsächlich eine Wendegeschichte, die von der Wende und damit entstehenden Problemen erzählt.
Ja, oder dann sagen wir mal so, Probleme, die es ja vorher gab und die jetzt aber auf neuem Niveau aufplöppen und ganz neue Vorzeichen sich darbieten.
Naja, sie verändern sich schon, die Probleme, weil die Umstände sich ja ändern.
Ja.
Aber da kommen wir noch alles zu, das ist jetzt alles... Genau, und Romeo heißt Torben und Julia heißt Katja.
Torben.
Torben. Ha, ich glaube, ich werde noch eine in den Shownotes den Song Torben verlinken.
Ja, bitte. Von Falk. Es passt zwar nicht auf den Torben,
nein, aber... Nein, eigentlich ist es genau das Gegenteil.
Er ja, erzählt, aber trotzdem.
Jetzt ist es also wir haben es hier mit einem Anti-Torben zu tun, im Sinne von Falk und der Katja. Und die Katja ist halt in der BRD aufgewachsen.
In West-Berlin.
In West-Berlin und der Torben...
In Kleinmachnow. Das wollte ich die ganze Zeit nachgucken.
Was das ist?
Nein, ich weiß, dass das ein kleiner Ort ist. Ich wollte die Entfernung und so zu. Ich glaube, dass Kleinmachnow näher an West-Berlin liegt als viele Ost-Berliner Stadtteile, also Bereiche von Ost-Berlin. Weißt du, was ich meine?
Das kann nicht weit weg sein. Die ist ja quasi die ganze Zeit rüberspaziert.
Ja, eben.
Und zurückspaziert. Genau. Und der Torben ist halt im Ost-Berlin, in der DDR aufgewachsen. Katjas Familie aber, zumindest der Vater, kommt ursprünglich aus dem Osten. Und ich glaube, er hat zumindest noch einen Teil seiner Kindheit da verbracht. Und die hatten ein Haus im Osten, in Kleinmachnow. Schreibt man das so aus? Kleinmachnow? Ja. Ist das Englisch für nicht machen?
Nein, das ist einfach ein Ding, eine Endung aus der Gegend. N-O-W. Egal.
Egal.
Ja, also, ja. Ich habe jetzt mal gerade geguckt. Kleinmachnow ist tatsächlich... Direkt südlich von Zehlendorf.
Okay. Also, Katja, dem ihr Vater, ist halt im Katja, dem ihr Vater, dem sein Vater,
ist in Kleinmachnow
aufgewachsen und die haben da ein Haus gehabt.
Ja.
Und das mussten sie verlassen, als sie damals, sie wurden so richtig aus der DDR rausgeekelt.
Ausgebürgert.
Ja, ausgebürgert.
Also, weil sie sagen es nicht, aber...
Also kann man das dann so sagen, dass es bei der DDR so lief, wer raus wollte, wurde drin behalten, außer die man loswerden wollte, haben die BRD ein bisschen wie Mülleimer benutzt.
Ja, beziehungsweise wenn man, also Berühmte wurden halt ausgebürgert, ne? So, weil man sie so schlecht inhaftieren konnte.
Das heißt,
die meisten anderen wurden inhaftiert, das behaupte ich jetzt einfach so, weil ich darüber viel Zeug gesehen habe.
Ja, also wir kennen ja einen berühmten Fall, da haben sie sich noch nicht mal die Mühe gegeben. Den haben sie damals eine Tour im Westen genehmigt und
ihn einfach nicht zurückgelassen.
Genau, die Tür hinter abgeschlossen.
Ja. Ja. Aber nicht bekannte Leute, ich weiß nicht, wie das in der Zeit war irgendwie. Also meine mich zu erinnern, dass der Vater von, also Katjas Opa, noch in den 50ern ausgebürgert wird, bevor es die Mauer gibt. Also halt enteignet und dann geht der. Aber spätestens ab den 70er Jahren werden Leute, die ausreisen wollen, man konnte ja schon immer Ausreiseanträge stellen, die werden quasi so lange drangsaliert, bis sie irgendwas falsch machen oder es werden Dinge so gedreht, dass man sie inhaftieren kann und dann werden sie an die BRD verkauft.
Die DDR war recht groß da drin, vor sich selbst die ganze Zeit den Reichsstaat zu behaupten und ihn selber zu brechen, oder?
Ja, ja, weil sie eben ganz massiv durch die Stasi Dinge so gebaut haben, dass man gegen irgendwelche vermeintlich rechtlich, weil sie halt in Gesetzen standen, also dass man quasi Tatbestände erfüllte, die schon grenzwertig waren, in die man aber quasi fast zwangsläufig reintappte, wenn man bestimmte Dinge tat.
Ich glaube, wir kommen gerade in dasselbe Problem wie der Film rein.
Ja, das ist so groß und so viel.
Ja, genau, wir können nicht über eine Geschichte reden, ohne dass wir gleich beim Großen ankommen. Also, das ist auch ein Problem, das finde ich, da kommen wir alles noch zu. Aber trotzdem habe ich heute einen Gedanken gehabt, wo ich dachte, vielleicht sind die Deutschen so schlecht inzwischen in Geschichten erzählen, also die Filme,
ja.
Oft, weil es gibt so ein Phänomen, dass Leute, die selber große Geschichten erlebt haben. Es ist kein generelles Phänomen. Es gibt genau das krasse Gegenteil. Aber es gibt es halt Leute, die krasse, große Geschichten erlebt haben, ganz schlecht darin sind, Geschichten zu erzählen. Und das ist vielleicht mit einer der Probleme des aktuellen deutschen Films.
Ja, oder erst mit viel Abstand.
Ja.
Also, dass sozusagen erst zum Beispiel Wendegeschichten Leute wirklich gut erzählen können, die deutlich danach aufgewachsen sind.
Aber wir greifen gerade wahnsinnig vor. Wir sind ja
das
noch nicht.
Das tun wir doch immer.
Ja, also genau, er hat ein Haus, der Großvater hatte das Haus und der Sohn, der jetzt halt im Westen sitzt, meldet Anspruch auf dieses Haus an. Und dieses Haus steht natürlich nicht leer,
also da wohnt er drin. Ich glaube, das hat er auch schon ganz früh. Also ich meine, es hätte auch in der BRD tatsächlich irgendwie eine Stelle gegeben, wo man sowas eintragen lässt, die das sozusagen speichern, weil die BRD hat ja immer schon gesagt, irgendwann gehört das, was sich DDR nennt, wieder zu uns.
Aber das finde ich einen interessanten Gedanken dahinter. Also, dass man quasi 40 Jahre Immobiliengeschichte quasi von vornherein davon ausgeht, dass die nichts mehr bedeuten.
Ja, dass die 40 Jahre rechtlich für die, die da wohnen, einfach Pech sind.
Ja, das ist übrigens auch, womit ich ein Problem habe.
Das gehört mit zu den Sachen, die mich immer noch sehr fassungslos machen. Jeder Bericht, jede Doku, die ich dazu sehe, stehe ich auch immer da und denke, ehrlich jetzt? Und ihr wundert euch, dass das alles schlecht ankommt?
Plopp, 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 plopp.
Ich habe mich noch mal kurz eingelesen in das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, was sie damals von der Volkskammer auch verabschiedet haben. Das ging ja noch vor der Wiedervereinigung los. Und es bezieht sich tatsächlich nur ausdrücklich auf Vermögensverlust, der auch nach DDR-Gesetz unrechtmäßig gewesen wäre.
Mhm.
Also Rückabwicklung unrechtmäßigen Vermögensverlust. Wegnahme, Austausch und durch Diskriminierung und Verfolgung und so entstanden ist, wie zum Beispiel der Verlust eines eigenen Hauses, was ja tatsächlich doch ein Stück weit der Fall ist. Trotzdem finde ich es immer noch schwierig.
Es wird irgendwie nicht schöner, ne?
Ja, schon. Also es sah für mich ja erstmal so aus, als wäre das noch viel radikaler alles gewesen. Also wäre mehr so eins auf komplett auf Null setzen.
Ja, okay.
Und hier ist es tatsächlich eher so ein Versuch, das, was man als Rechtsstaat oder das nicht rechtsstaatliche Handeln des alten Regimes durch das neue Regime, durch die Volkskammer, die damals wieder auszugleichen.
Ja, dass die versucht haben zu zeigen, wir wollen es tatsächlich anders machen.
Ja, aber
nützt denn meistens bei solchen Sachen, das ist ja letztendlich das Gleiche wie bei, wenn Straftaten gesetzlich bestraft werden, reichen sie den Opfern nicht aus, weil Gerechtigkeit nicht zu einem Gerechtigkeitsgefühl zwangsläufig führt.
Ja, und es ignoriert, also ignorieren nicht, aber es lässt halt einfach außer Acht, dass es halt 40 Jahre, also Maximalfall oder 30 Jahre oder vielleicht auch nur 20 Jahre, wenn du halt mit 20 Jahren in diesem Haus da sitzt.
Und dann ja letztendlich.
Kannst du, und das aber unrechtmäßig in deine Hand gekommen ist, kannst du einerseits halt nicht erwarten, dass das, also selbst wenn du nicht direkt daran beteiligt warst, aber allein die Tatsache, dass du es jetzt hast und jemand anders nicht mehr hat, ist ja eine Folge von einer Ungerechtigkeit gewesen. Trotz, da kann man also nicht erwarten, dass du das dann einfach da drin sitzen bleiben kannst, ohne Folgen. Ist trotzdem diese 20 Jahre nicht zu beachten.
Ist auch schwierig.
Ist auch schwierig, genau.
Kann zu neuem Unrecht führen im Sinne von, dass gerade wenn die Leute es nicht direkt selbst verschuldet haben,
Ich verstehe auch, was passiert ist, Goldberg. Das kann man sich alles gar nicht einfach machen. Also andersrum dann aber auch zu sagen, derjenige, der mir das Haus dann weggenommen hat, also wenn das auch noch Personalunion ist oder wissentlich geschehen ist, also die Person, die da drin jetzt wohnt, ist, wusste, was da passiert, sind die 20 Jahre dann irgendwie auch wieder egal.
Deswegen, aber das ist ja bei denen jetzt zum Beispiel in dem Film tatsächlich ja so, dass die Familie, die da jetzt drin wohnt, waren es nicht selbst, also die Konstellation, die da noch wohnt, hat es ja nicht selber gemacht.
Ja, obwohl.
Und ich mir auch nicht sicher bin, ob die von Anfang an das wussten oder ob das erst jetzt dann rausgekommen ist.
Aber sie scheinen mehr Möglichkeiten gehabt, das zu wissen, weil der Vater ein hohes Tier im Immobilienmanagement der DDR ist.
Ja.
Also schon in einer Position, wo sowas durchaus mitgetragen wird, dass sowas passiert.
Aber trotzdem ist es ja so, dass die jetzt ja auch dann, also
Ich weiß immer noch nicht, ich werde da auch kein abschließendes, also ne, sagen können, das ist immer richtig oder es ist immer falsch. Das können
wir auch gar nicht. Erstens waren wir nicht beteiligt, wir waren nicht dabei. Zweitens reicht unser Wissen, glaube ich, dafür nicht, dass es einfach so diese, ich würde es mal so, Zusammenballung von Ungerechtigkeiten, ja, es ist Ebbe und Flut von Ungerechtigkeiten.
Ja. Mal trifft es den einen mal, mehr, dann rollt es wieder zurück und
wo du einfach nicht, wo du an Einzelfällen vielleicht ganz klar sagen kannst, Arschloch, aber nicht systematisch. Systematisch kannst du höchstens sagen, dass das System, was dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Situation sind, das aufbröseln zu müssen, systematisch Arschloch ist.
Ja, da würde ich sofort, das würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Plopp, 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 plopp.
Also es ist so, also der bemeldet Besitz an dem Haus und die Bewohner dieses Hauses sehen das natürlich anders.
Zu Recht.
Und er fängt an, sie zu belagern. Also er steht da mit einem Wohnwagen vor und ja, ich weiß gar nicht genau, was er macht. Das kommt gar nicht so rüber, aber ich glaube, er starrt ihr einfach nur an und belästigt
sie. Ja, und hängt an seinem Wohnwagen. Also er stellt halt direkt davor, direkt vors Haus, vor das Gartentürchen, seinen ranzigen Wohnwagen. Der ist da schon ziemlich abgerockt irgendwie. Und beklebt den auch mit einem Foto seines Vaters und mit Sprüchen drauf und sitzt den da. Also es gibt eine Szene ziemlich am Anfang, wo er seine Tochter mitnimmt und die setzen sich dann mit ihren Campingstühlen.
Das ist ja schon fast irgendwie romantisch.
Ja, es ist für die zwei auch tatsächlich ein schöner Moment.
Ja.
Weil, also es ist, davor streitet sich der Vater mit seiner Frau, weil die nicht dahin will, weil die das alles auch ein bisschen ziemlich furchtbar findet. Also einfach erstens diese Fixiertheit vom Vater und zweitens aber auch, oder von ihrem Mann, aber auch einfach dieses mit Methoden, die man tatsächlich ja, also ich meine, das ist letztendlich genau das Gleiche, was die Stasi auch gemacht hat irgendwie, also so vom Gefühl her. Oder alle möglichen Leute, die irgendwas wollen und irgendwie doch ein bisschen wissen, dass es nicht so ganz richtig ist, was sie da wollen, sich da auf diesen Grünstreifchen direkt am Fußweg, direkt an den Randstein zu setzen und die den ganzen Tag, wenn man frei hat, nur anzustarren und sich irgendwie seine Thermoskannenkaffee da zu trinken.
Das ist psychologische Kriegsführung.
Ja, und es ist total bescheuert. Ja. Also, weil
ist auch ein bisschen pathologisch eigentlich.
Ja, es ist total furchtbar. Und vor allem, selbst, also wie sollen diese Leute, die da jetzt wohnen, auch nur ansatzweise anerkennen, dass er vielleicht historisch gesehen auch einen Anspruch auf dieses Ding hat? Und da sind sie schon so verzweifelt, weil sie auch irgendwie, also es ist halt ja relativ spät. Also die Leute, zumindest ist die, die wir im Film kennenlernen, sind alle schon eher ein bisschen, die sind so in der Realität angekommen, dass sich da durch dieses Baueröffnung jetzt doch nicht all das, was sie sich alle erhofft haben, so ergeben wird.
Ja.
Das kommt ja auch ziemlich schnell im Film raus. Dass das nicht mehr dieses erste Euphorische ist, jetzt bauen wir was ganz Neues auf und wir lernen uns erstmal kennen und so und gucken mal, sondern die ersten Firmen werden irgendwie schon übernommen, also DDR-Firmen. Leute verlieren schon ihre Jobs. Es wird immer klarer, dass auch wirtschaftlich nicht, also dass die DDR sozusagen den Kürzeren zieht. Bei der Familie, die bei der Klein-Machnower-Familie, hat sich schon sehr tief eingegraben. Also sie ist irgendwie Betriebsleiterin oder Produktionsleiterin in irgendeinem, keine Ahnung was, VEB.
Der Film fängt eigentlich an wie so viele Filme aus der Zeit, also ungefähr der Zeit.
Meist 80er oder frühe 90er. Also
frühe 90er,
später 80er, frühe
90er. DDR- und Wendedramen, also auch in dem Gebiet. Was der Film ist ja sehr an Twitter. Der ist ja einerseits makroskopisch ein Wendedrama, der von den großen Umwälzungen erzählt und den Folgen im Kleinen und halt im Kleinen halt auch eine Liebesgeschichte.
Ja, und wie positioniere ich mich zu meinem Eltern und zu meinen Freunden und zu mir selbst.
Und das macht er halt relativ früh klar, indem er die Bilder zeigt, die wir eigentlich alle schon tausendmal gesehen haben und auch irgendwie dann auch die Geschichte nochmal nacherzählt, die wir alle auch schon auswendig können, ist die von der friedlichen Grenzöffnung und dem Mauerabklopfen.
Ja, es stimmt, die ersten zwei, drei Schnitte sind Jubel.
Ja, die historischen Bilder, die
Originalbilder. Genau, die Originalbilder von ARD, ZDF, ja, was auch immer. Und dann, wie Leute an verschiedenen Stellen die Mauer, also halt Mauerspechte.
Ja, Kohl ist, da darf noch mal kurz was sagen.
Genau, Kohl hat einen kurzen Auftritt.
Also eigentlich, das sind genau exakt die Bilder, die wir immer wieder sehen.
Ja.
Das ist auch exakt die Erzählung. Aber was der Film interessanterweise macht, ist, er selber ist dann halt eben nicht genau die Erzählung wiedergeben, die wir
sehen. Ja, genau, man lernt die Leute nicht kennen, wie sie irgendwie feiern oder so, sondern man springt dann um auf den Sommer.
Und er spricht halt auch ein Problem an, was halt so im Film ich selber noch nicht bewusst mitgekriegt hätte, dass er es angesprochen hätte, also in einem Spielfilm, und zwar die Kiste mit den Immobilien und der Rückgabe und den Umtausch. Der Film ist in 4:3 als Kinofilm. Ein Format, was als selbst das Fernsehfilm heutzutage eher
selten das passiert.
Eigentlich gar nicht
mehr. Nein, eigentlich gar nicht mehr.
Das ist, glaube ich, 4:3 ist wie heute auch schwarz-weiß. Das machst du als bewusste Entscheidung.
Ja, was ich lustig, also mir zum Beispiel, also bei den historischen Bildern ist das sowieso ja irgendwie anders. Die hat man schon so oft gesehen. Dann nimmt man das nicht wahr, da ist das logisch.
Ja.
Dass der Rand so breit ist. Das gehört irgendwie zur Atmosphäre. Und ich habe es tatsächlich erst irgendwie nach, weiß ich nicht, der 5 Stunden, 20 Minuten selber wahrgenommen, als das erste Mal so ein Schuss-Gegenschuss-Dings passiert ist, wo die Proportionen nicht mehr zu heute passen.
Also da muss man die auch loben, die kommen gut mit dem Format zurecht.
Ja.
Und ehrlich gesagt, aber finde ich, dass das Format 4:3 ist für so intimere Beziehungsgeschichten gar nicht das unbedingt schlechtere Format, weil da brauchst du nicht Weite, da musst du nicht viel zur Seite zeigen, sondern da hast du es auch mit rein kleinen Räumen zu tun. Und 6:9 hat tatsächlich auch 16:9 und die noch breiteren Kinoformate, die es ja auch gibt, oft das Problem, dass die unglaublich trennend wirken für die Protagonisten, weil du halt einfach einen unglaublich breiten Raum füllen musst. Und dann hast du plötzlich ganz viel Raum zwischen den Menschen. Das, und 4:3 drängelt, bei Star Trek ist das massiv, also bei Star Trek wird ständig gekuschelt, weil sie durch das Format die Leute so zusammengeschoben werden. Aber gerade
für tatsächlich für Zweiergespräche oder auch fand ich das sehr gut in der Szene, wo sich die Erwachsenen, also Katjas Eltern und der Nachbar zoffen.
Ja, also
in diesem kleinen Treppenhaus.
Also es fällt leichter, Intimität zu schaffen, und das kriegt der Film auch ganz gut hin. Also die können mit dem Format auch umgehen.
Ja, und selbst die Stellen, wo man jetzt Weite sieht, also zum Beispiel, es kommt ja immer mal wieder, weil die zwei sich halt immer an der ehemaligen Mauer, also an dem Sandstreifen treffen. Auch das kriegt der, also das funktioniert auch voll super, finde ich. Also es gibt da, das kommt 2 oder 3 Mal vor, wo die quasi die Kamera diesen Sandstreifen mit rechts und links Mauerresten, die auch immer weniger werden.
Der heile Name des Films auch, die treffen sich quasi tatsächlich im Niemandsland. Also das, was früher, glaube ich,
der Todesstern.
Ja, und die Bewegungspfade der Wachen
war. Ja, und das kommt ja auch. 2 Mal fahren noch tatsächlich, also die DDR-Grenzer fahren dann noch mit ihren kleinen Autoschitz 2 Mal auch durch.
Also
und
die,
da
also
sieht man halt ganz.
Katja und Torben, also unsere Romeo und unsere Julia treffen sich halt quasi, also ihr Treffpunkt ist die Mitte. Sie treffen sich nicht im Osten, und also da treffen sie sich auch, aber es ist so, ihr Ort ist, was ja auch quasi zu dem Zeitpunkt noch so eine Art neutrale Zone ist.
Neutrale Zone und vor allem von beiden gleich weit weg.
Ja.
Und die meisten da einfach sich nicht aufhalten.
Also auch das Gebiet, wo quasi auch in dem Gebiet, in diesem die Streitigkeiten und die Konflikte, die ja tatsächlich Grenzöffnungsreibereien sind, nicht stattfinden.
Nicht stattfinden, und es gibt ja auch einfach gar nichts, also es lenkt ja auch nichts ab.
Und das strukturiert den Film auch ein wenig.
Plopp, 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 plopp.
Hier, klassischer Fall von ganz anderer Antwort auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Wir sind ja gerade bei Niemandsland, ist das wirklich... Also mir hat sich jetzt die Frage gestellt, war das wirklich Niemandsland? Und die Antwort, die in meinem Kopf aufploppte, war dazu das grüne Band, was sich durch ganz Deutschland zieht.
Mhm.
Das ist ein Naturschutzgebiet, oder?
Das ist inzwischen ein Naturschutzgebiet.
Ein großes zusammenhängendes Naturschutzgebiet, was halt dem ehemaligen Grenzverlauf folgt. Einfach weil sich die Natur jetzt ja in der Umgebung nicht ganz 40 Jahre selbst überlassen war.
Und es ist halt irgendwie auch so eine, es ist sozusagen eine Nord-Süd-Brücke.
Ja.
Für unglaublich viele Tierarten, weil es bis auf kleine Löcher, da wo zum Beispiel Zuglinien und Autobahnen durchfahren.
Also kann man schon sagen, es ist auch heute noch ein zivilisatorisches Niemandsland.
Ja. Also das Einzige, was ja durchgeht, ist immer noch der Versorgungsweg.
Ja.
Aber das sind ja auch so offene, so komisch offene Platten, diese Gitterplatten, Betonplatten hauptsächlich.
Ja.
Es ist halt relativ breit, wo sozusagen Wiese ist, wo man auch nach wie vor langwandern kann. Was auch so ein bisschen erhalten wird, weil es ja auch eine Form von Denkmal ist. Aber der Rest, also gerade das rechts, links, der Wald ist Wald.
Soweit ich weiß, ist da auch nichts mehr. Also die Grenze war ja zum Teil vermint. Und mit Selbstschussanlagen und so, aber das haben sie alle schon im Laufe der 70er, 80er schon abgebaut gehabt. Ne?
Ja.
Aufgrund von Verträgen mit der BRD.
Ja. Ja.
Was waren das? Handelsverträge?
Ja, und auch generelle Anerkennung. Also letztendlich, ja, das ist ja schon so, das ist ja schon von Anfang an so ein besonderes Ding irgendwie für die Politiker in der DDR, sich vor allem auch von dem imperialistischen Nachbarausland,
ja,
voll anerkennen zu lassen. Und dann gibt es da tatsächlich all die 40 Jahre lang Schachspielchen darum, wer was wie in welchem Schritt wo anerkennt. In der BRD gab es halt viele, viele Menschen, die sozusagen gesagt haben, wir machen sowas und erkaufen dafür zum Beispiel den Bürgern mehr Freiheiten, wie zum Beispiel so bestimmte Sachen, dass irgendwann Senioren ohne viel Aufwand Besuchsscheine und auch Ausreisen in die BRD kriegten. Das war halt, also das haben die vorher nicht drüber nachgedacht, dann fiel ihnen aber irgendwann auf, dass das ja ganz praktisch ist, weil wenn die auswandern, muss man sich nicht selber um die Rente kümmern, dann macht das jemand anders. Und gleichzeitig war das aber überhaupt, dass sie darüber nachdenken, war schon sowas mit irgendwelche Austauschsachen, genauso bestimmte Möglichkeiten, dass DDR-Bürger in der BRD zu einer Beerdigung gehen konnten und eben auch, dass zur vollen Anerkennung der DDR von der BRD als eigener Staat die Selbstschussanlagen und Minen wieder abgebaut wurden.
Dann könntest du das Gefühl bekommen, dass während beide Staaten existiert haben, beide Staaten zueinander ein recht zwiespältiges Verhältnis hatten. Also auch, ja, im Sinne von offiziellen Auftretens.
Ja.
Wir verhandeln mit denen nicht, wir haben weiteren Kontakt mit denen nicht nötig. Im Kontrast zu, dass man dann doch miteinander gesprochen, abgesprochen und verhandelt hat.
Ja, ich meine, was will man machen? Vor allem, wenn man ja schon irgendwie für sich fest beschlossen hat, wie das eben in der Präambel vom Grundgesetz steht, wir werden irgendwann vereint sein unter unseren Bedingungen. Und das wurde ja schon geschrieben, bevor überhaupt klar war, was in der zukünftigen DDR alles so abgehen wird. Das war ja in dem Umfang noch gar nicht absehbar.
Etwas, was man dann tatsächlich durchgezogen hat, unterm Strich.
Ja.
Ja.
Und
also vereint sein
nach unter den Bedingungen der BRD. Ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt.
Ja, darüber haben wir schon.
Haben wir schon länger gesprochen.
Ja.
Aber,
oder werden wir noch, ich weiß es gerade nicht genau. Wo wir gerade hier sind.
Wo wir in unserer Infobox-Schleife sind.
Ja.
Was schon war und für uns schon war und vielleicht doch nicht, noch nicht gewesen ist. Oh. Herrlich.
Es ist eine Zeitreisefolge, in der wir in der Zeit reisen.
Ein Zahlparadoxon.
Oh.
Oh, oh.
Plopp. Plopp, plopp, plopp.
Ich habe einen Haufen von Problemen mit dem Film, aber es fällt mir schwer zu sagen, es ist ein schlechter Film.
Ich finde, er ist alles, was Fotografie, ja, Ausstattung, Bildgestaltung, ist es handwerklich für dich ziemlich guter Film.
Ja.
Auch Licht und Atmosphäre.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch an den 4:3 liegt, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch ein bisschen so ein Fernsehfilm, so gehobenes Fernsehfilmniveau.
Ja, schon.
Aber ist ja auch nicht schlecht.
Ist auch im Kino nicht schlecht.
Nö, das ist, also in der Hinsicht ist er auch eigentlich sehr zurückhaltend.
Vor allem in einem leeren Kino.
Ja, wir waren nur zu dritt.
Ja, wir waren
wir zu zwei dritt. Und eine Person, die wir weder davor noch danach sonderlich gut kannten. Also gar nicht. Also uns eine fremde Person war noch mit im Kino. Ist auch nicht der einzige Film, der das macht. Dieses Jahr noch, oder der läuft sogar schon, kommt noch ein zweiter Film, der ist auch 4:3, der Leuchtturm. Und der ist dann auch noch in Schwarz-Weiß.
Ach ja, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson.
Ja, der Vampir-Batman.
Der Vampir-Batman, den man da nicht in der Vorschau erwähnt, ich ihn nicht erkannt. Erst dachte so, kennst du? Aber
ja.
Woher kennst du den?
Ja, das muss doch ein Kunstfilm sein, oder?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also der ist, ich glaube, er würde sehr in unser Beuteschema passen.
Ja.
Aber ich will ihn nicht im Kino gucken.
Ich will ihn schon im Kino gucken, aber ich weiß schon, in welchem Kino, weil ich habe jetzt die Vorschau in mehreren Filmen gesehen und ich habe festgestellt, nur ein Kino hat es hinbekommen, den wirklich schwarz-weiß zu zeigen.
Ja, stimmt.
Alle anderen hatten einen Farbstich drin.
Wo?
Hm, ich glaube, es war das Off.
Ja,
okay. Broadway.
Du hast, ja, ich habe ihn ja nur einmal. Ja, aber wieder im Niemandsland.
Genau, im Niemandsland. Formal haben wir es gelobt, zu Recht. Das ist, es führt ja natürlich auch dazu, dass diese alten Fernsehbilder, sind ja alte Fernsehbilder, ja, dass wir die tatsächlich, du hast ja zwei Möglichkeiten, die quasi ins moderne Medium rüberzubringen, also in das übliche Breitbild. Entweder du beschneidest die, was dir nicht gut tut, weil das sind alte VHS-Technik, die haben halt nicht die Auflösung, die sehen halt nicht toll aus und du kannst es zum Teil auch nicht wirklich beschneiden, also die sind ja zum Teil sehr, also...
Nah dran?
Nah dran, du kannst ja nicht mehr viel abschneiden. Oder du hast starke Brüche zwischen dem Rest des Films. Oder du machst den Rest des Films einfach 4:3, aber dann hast du die Brüche nicht mehr.
Und was wir gar nicht bisher gesagt haben, da kommen wir bestimmt auch noch ein, zweimal wieder vielleicht drauf, aber ich fand, also mich hat die Musik sofort in diese, also das, weil das Feeling, die Atmosphäre ist ja auch für Leute, die zu der Zeit erst 7 waren, da. Also ja, das sind so tiefe Dinge. Auch dieses, weil Katja rennt die ganze Zeit mit dem Walkman durch die Gegend. Das war sofort so.
Ein Handtaschen-Walkman, das fand ich geil. Die hatten einen Walkman mit einem Schultergürtel. Nee, das kannte ich nicht.
Okay, ich kenne genau diesen. Ich weiß nicht, ob. Nee, ich hatte den nicht, den durfte ich noch nicht haben, aber eine Generation später, da waren auch noch diese.
Das war also auch tatsächlich ein Sony Walkman.
Ja, ja.
Musik bin ich zwiegespalten. Die setzen sehr effektiv und das ist bei dem Film dieser Art natürlich auch immer die erste Wahl. Popmusik aus der Zeit ein. Und sie transportieren sie halt auch sehr effektiv durch die Katja, durch die Gegend mit ihren Walkman. Weil sie schleppt ja quasi diese Musik mit sich rum und dann hören wir sie.
Und immer wieder, wenn sie raus will.
Ja, und die hängt auch nicht so in der Luft, sondern die ist auch durchaus storyrelevant. Also das haben sie ganz, das hat mir auch gut gefallen. Vor allem, das war auch, die Tonqualität war auch gut. Das war sehr, sehr, ja. Was mir nicht gefallen hat, ist die Musik, die sie anscheinend direkt für den Film gebastelt haben. Die konnten dann in den Kuss- und Liebesszenen nicht auf schmachtende Geigen verzichten.
Sowas kriege ich ja kaum mit.
Ich hab's
das stört gehört. Mich nur selten, wirklich.
Ja, führt bei mir schon zu fast automatisierten Augenrollern. Gedreht und geschrieben ist der Film von Florian Aigner, der sein Debütfilm ist.
Was ich auch nicht wusste.
Also man muss dazu sagen, das ist sein Debüt-Langfilm. Der hat vorher Dokumentation, Musikvideos, Werbung und Kurzfilme gemacht. Und da ist die Liste gar nicht so kurz. Also, ja, aber sieht man den Film halt auch an. Ich finde den Film schwer greifbar. Der Film hat Riesenprobleme.
In letzter Zeit immer.
Ja, das ist auch unser Problem. Aber dieser Film macht halt ein großes Problem, was viele Filme in letzter Zeit haben. Die zerfasert. Der zerfasert ganz stark. Der will uns ganz viel auf einmal erzählen. Also vielleicht bleiben wir tatsächlich einfach mal bei Katja. Darüber kriegen wir alle anderen aufgegriffen. Und ich rede jetzt mal kurz über Katja. Es geht schon damit los, dass Katja ist eigentlich so ein Spielball. Die wird so hin und her geschubst. Zwischen ihren Eltern, die ihre Konflikte haben, weil der Vater total fixiert ist auf, ich will das Haus zurückhaben. Die Mutter will das aber gar nicht zurückhaben. Man muss auch dazu sagen, diese Familie drinbleiben will, die will halt drinbleiben auf jeden Fall. Aber die haben schon ein Angebot gemacht. Die haben gesagt, okay, wir zahlen euch Kohle jetzt.
Die Möbelmachung hat auf jeden Fall funktioniert.
Also Sechsten sagt, ich weiß noch nicht mal, vielleicht ist das auch ein Gegenkommen, so von wegen, ja gut, ich verstehe es, aber.
Das und?
Also die ist weitaus beweglicher. Also dieser Vater ist total fixiert, der sieht um sich herum nichts.
Ja, der sieht das Haus und meint auch, dass wenn er das Haus zurück hat, ist all das Ungerechte, was seinem Vater passiert ist. Also es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Rachefeldzug. Ne?
Ja, und man muss auch dazu sagen, es trifft ja wahrscheinlich auch noch nicht mal den Falschen. Der Typ, der da jetzt drin sitzt, ist ein hoher Funktionär gewesen. Also,
also positiv. Unidozent von der Bau.
Genau. Wenn wir jetzt von dieser Gesellschaft viel halten würden, die in der DDR hatten, was wir nicht tun, weil es eine Unrechtsgesellschaft war, würden wir sagen, eine Stütze der Gesellschaft.
Das?
Ja.
Und gleichzeitig trifft es ihn wahrscheinlich schon irgendwie, also der wird da ja nicht seit 59 drin hocken.
Und selbst wenn, es ist schon nicht irgendwie sein Problem. Also irgendwie schon und irgendwie halt auch wieder nicht.
Ja, und es kommt ja irgendwann, das wird ja auch wieder es kommt mehrmals, es kommt nicht nur am Anfang historische Dinger.
Ja.
Sondern der Vater, also der Klein Machnofer, also der Mann, der in dem Haus wohnt, da kommt ja auch dann irgendwann darüber, dass er sagt, so, wir geben denen das Geld, dass klar wird, dass es ein Abkommen zwischen DDR und BRD gibt. Rückgabe geht vor Wiedergutmachen.
Ja, wobei das Angebot war ja schon davor, bevor das klar war.
Ja, aber ich glaube, dass er schon das so weit versteht, ja, dass ja. er die Mechanismen, oder zumindest, dass er
natürlich,
so...
Natürlich, der ist ja verantwortlich auf der anderen Seite.
Das, also, der ist so desillusioniert.
Der ist irgendwie in irgendeiner Baugenehmigungs... Auf jeden Fall ist der an einer Stelle, wo er das sieht,
ja.
mitbekommt und wahrscheinlich auch involviert ist. Also man sieht ihn später im Fernsehen, wo er Interviews nicht zu seiner persönlichen Situation, aber zu der Gesamtsituation, die auch zufällig sich mit seiner persönlichen Situation
überschneidet.
Ja. Und auf jeden Fall, also der ist schon wesentlich besonder und ruhiger, und aber der ist auch an seinen Grenzen.
Das, und der ist, also das meine ich mit, der ist ja. so desillusioniert und kriegt deswegen auch genau. Streit mit seiner Frau. Ja. Hat ja auch.
Aus ganz vielen anderen Gründen. Auch noch, also es läuft ja auch scheiße für die Familie.
Ja.
So, und wir haben die Mutter von Katja, die vollkommen darauf fixiert ist, worauf der Vater fixiert ist und darauf fixiert ist, dass...
Dass alles scheiße ist.
Genau. wir haben den kleinen Bruder, der offensichtlich drunter leidet auch. Also der ist 6 und pisst in die Hose gerade.
Und
es ist gern schon mal ein Zeichen im Alter dafür, dass gerade was schief läuft, oder?
Ja, total.
Ja. Und ich glaube auch, dass das so, dass das wird auch sehr offensiv in dem Film gezeigt. Auch eine Situation, die gerade familiär scheiße läuft. Also das will schon drauf einen Hinweis laufen, das ist gerade nicht so klasse alles.
Ja, und ich meine, ja. das fällt mir auch jetzt erst auf, es ja. ist ja irgendwie zweimal im Film so, dass Katja nach Hause geht
ja.
und sagt, ich muss zu meinem Bruder.
Ja.
Das heißt, obwohl Katjas Mutter Hausfrau ist, ist sie trotzdem auch noch jemand, der bisher eine sehr enge Bezugsperson für ihren Bruder war. Ne?
Ja,
und das bröselt alles auseinander.
Und die ist ja als Folge ihrer Fixierung auf dessen, was gerade falsch läuft, zu Hause, nicht zu Hause, sondern beim Nachbarn im Bett.
Ja, was ja auch extrem dilettantisch von den Protagonisten verkackt wird, also oder nein, ja. dilettantisch verheimlicht wird.
So, und der Vater erwartet von Katja, dass sie halt bei sie an der Protestaktion mitzieht, die ist quasi sein Verbündeter, ja. ohne dass sie jemals wirklich so Verbündeten gemacht wurde. Es wurde einfach nur festgestellt, sie wurde ja. in diese Position reingesetzt. Gleichzeitig erwartet die Mutter anscheinend, also das wird nicht ganz so klar, aber trotzdem läuft es auch ein Stück weit darauf hinaus, dass die Katja zu Hause ist und
auf den Bruder
ja die Lücke füllt. Ja. Was der Vater ja auch ein Stück weit erwartet, weil sie die Verbündete ist, also Katja, von der eigentlich erwartet, was...
dass sie sozusagen weiterträgt und stützt, was der Vater da gerade macht.
Nein, auch der Vater erwartet das ja eigentlich von der Mutter.
Ach so,
das heißt, ja. da wird die Katja auch gleichzeitig in die Mutterrolle reingedrängt. Dann gibt es die im besten Freund. Also ich habe am Anfang gedacht, die beiden sind zusammen. Sind sie aber nicht. Aber der wäre gerne. Und das wird sehr deutlich. Und auch der hat seine Erwartungshaltung ja. auf sie. Und dann lernt sie halt diesen neuen Jungen kennen. Dessen einzige Erwartungshaltung an sie ist, ja, ist eigentlich gar keine.
Nee, er ist der Einzige, der erstmal, der ja selbst, als sie, ja. Als klar ist, dass sie die böse Seite, also dass sie zu der Familie gehört, die ihnen das Haus wegnehmen ja. will, macht er ihr das ja trotzdem nicht zum Vorwurf, sondern verteidigt sie sogar ein Stück weit noch.
Ja, also das Erste, was er zu ihr sagt, sag mal, spinnt ihr.
Als ja, natürlich, ja. aber das ist ja so eine, also ich weiß nicht, das wirkte bei ihm auch die ganze Zeit so ein bisschen wie so ein...
Pflichterfüllung.
Ja, das und aber auch einfach direkt so ein Gesprächsankerpunkt.
Ja, und wow, da sind wir direkt bei Torben, der halt auch in dieser Familie drin sitzt. Torben ist Sportler, der ist ein erfolgreicher Sportler.
Handballer.
Der ist ein, was macht er? Handball, ne?
Handball.
Handballer, der scheint auch sehr, sehr gut zu sein als Handballer. Sieht auch aus wie, also der sieht aus wie drahtig und so, ne? Also ist schon ein bisschen so ein Dreamboy. So ein Bravo-Sprech.
Wenn er in Timmendorfer Strand oder St. Peter-Ording ja. aufgewachsen wäre, wäre er Surfer geworden.
Und von seiner Familie, wie die Konstellation, erfahren wir ein bisschen weniger, aber allgemein habe ich den Eindruck, dass das auch nicht wirklich gut funktioniert. Der
nee.
Vater zwar der ruhige und besonnene, aber wir wissen, dass Torben einen Ersatzvater hat. Also sein Trainer hat die Ersatzvaterrolle, die zu dem er geht, wenn er reden will. Woraus ich dann messerscharf schließe, dass es halt nicht der Vater ist, wo er hingehen kann, wenn er reden will.
Ja, ich meine, also das, ja. was so rauskommt, ist, der Vater ist eigentlich ja auch, also muss er ja auch, sonst ja. wäre er in diese Position nie gekommen.
Selten zu Hause,
aber halt auch schon Anhänger, also der glaubt wirklich an die DDR und an den Sozialismus. Und ist halt jetzt in so einer Situation, dass das alles für ihn natürlich ein bisschen früher zusammengebrochen ist, weil er in der Organisationsebene
steckt. Wobei er es eigentlich ganz gut schafft, damit zurechtzukommen. Also
ja, wahrscheinlich auch wieder andersrum, ja. weil er halt auf einer ganz anderen Ebene gesehen hat, was alles, also schon lange, was nicht funktioniert. Und seine Frau ist ja die glühende, also die reproduziert ja ständig all die, all die Partei...
Das wandelnde Ossi-Klischee.
Ja, auch das Parteisprech-Klischee mit, ne? Der Typ, der Wessi, macht Scheiße. Und anstatt zu sagen, was bist du nur für eine armselige Persönlichkeit, pöbelt sie ihn an mit, du Faschist.
Ja, dann, wobei dieser spezielle Wessi jetzt, also der Vater...
Ja, der ist, Katja, der hat solche, die Methoden, die er macht. Ja, aber weißt du, das ist halt so wieder dieses klassische, bestätigen wir doch einfach was, also ne, bestätigen wir unser eigenes Klischee.
Aber
auch mit diesem, wenn sie dann sagt, ja, und den Wessis wird der Kredit gegeben, aber den Ossis nicht.
Also der Torben hat auch niemanden zu Hause, wo ich hingehen kann. Das Verhältnis zur Mutter scheint jetzt auch nicht so unbedingt das Coolste zu sein. Also also ich habe insgesamt das Gefühl, dass mit dem Problem eher zu ihm kommen, als umgekehrt ist der Fall.
Ja.
Und er deswegen auch drin diesen Trainer braucht als Ersatzvater, der seinen Job ja auch gut macht. Also der ist ja erstmal als erste wirklich konfliktlose Figur aufgetreten in diesem Film.
Ja, und der auch irgendwie zwar kumpelig ist, aber immer noch trotzdem auf lustigem Niveau kluge Sachen sagt.
Ja.
Also wo man sich unterstützt fühlt, ohne sich bevormundet.
Und aber auch so schon mal ziemlich klar sagt, der läuft gerade falsch. Das ist jetzt so jetzt gerade nicht, ne? Klassischer Coach eigentlich, ne?
Mit wie
wir uns so einen Trainer wünschen. So ist der Typ.
Ja. Erstmal.
Genau. Aber auch Teil des und da merken wir schon, dass es wahrscheinlich nicht ganz problemfrei sein kann. Weil über alles, was wir wiederum wissen über das DDR-Sportsystem und wenn der schon Leistungsniveau unterwegs ist und ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber Tom möchte es zumindest Leistungsniveau unterwegs sein, dann kann das nicht ganz rund
sein. Man steckt hinter diesem Trainer mehr als nur ein cooler Erwachsener, der es schafft, mit pubertierenden Jungs zu sprechen.
Plopp, 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 plopp.
Und zwar hat mich umtrieben, wie sehr er wahrscheinlich in das offizielle DDR-Sportsystem eingebunden ist.
Mhm.
Und wenn du irgendwie an einer Schule warst oder in einem Sportverein, es gab keine andere Möglichkeit. Es gab nur dieses eine offizielle System und das war ein lückenloses Sichtungs- und Talentsuch- und Fördersystem. Die haben zum Teil schon im Kindergarten.
Ja, das weiß ich. Deswegen war ich ja auch überhaupt nicht überrascht und hätte wahrscheinlich sogar eher gedacht, hä, wieso ist der denn keiner?
Also in der DDR, Sport und Politik ist ganz offiziell ein dasselbe gewesen. Also ganz wichtig für die Außenwahrnehmung. Also was man glaubte, was wichtig ist an Außenwahrnehmung. Ich könnte sagen, das, was man in der Industrie nicht geschafft hat und eigentlich in allen Punkten sich Respekt zu erkaufen, hat man über den Sport versucht international. Und ist dafür echt bereit gewesen, weit zu gehen. Also dieses Dopingsystem muss auch extrem weit gegangen sein.
Und es gibt viele Filme, die oder auch gerade Serien, die sich mit der DDR beschäftigen, egal welches Thema sie haben. Sie haben eigentlich immer auch das Thema, selbst den Eltern nicht mitgeteiltes Doping. Also dass ihre Kinder gesagt wird, ja, die brauchen besondere Vitamine und am Ende waren es Testosterontabletten zum Beispiel.
Also auch vollkommen unaufgeklärt.
Ja, und auch tatsächlich, es ist ja so, dass wenn Frauen, gerade in der Pubertät, aber auch später, wenn die Testosteron nehmen, werden die unfruchtbar und zwar für immer. Ihre weibliche Pubertät hört ja auf.
Wir haben heute, wir haben Sportler, also
wir haben
aus dem System, die bis heute darunter leiden. Ne?
Sportlerinnen, die bis heute massiv darunter leiden, weil sie einfach und weiß man mit dem Körper halt was macht, wenn man das nicht sehr genau beobachtet, auch Spätfolgen, außer, ich meine, die schlimmste Spätfolge ist wohl, dass du nicht die Wahl hast, ob du Kinder kriegen willst oder nicht.
Was ich mir nicht ganz klar geworden ist, wie früh das mit dem Doping losgeht, weil ich habe dem Zusammenhang über den Torben, der ja auch anscheinend eine Profikarriere angestrebt, meine Gedanken gemacht im Sinne der Aggressivität, die er gezeigt hat.
Ja, ob der nicht auch schon schon irgendwas gekriegt hat.
Ja, dass was der schon auf Testosteron ist.
Ja, oder ob der was anderes, was zum Beispiel quasi die Testosteron-Eigenproduktion verstärkt, gibt es ja auch. Das kann natürlich auch was sein, was man einfach nicht miterzählen konnte. Wäre auch noch viel zu vieler gewesen.
Dazu müsste man es ja auch erstmal wissen alles. Das hat man zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht unbedingt selber gewusst.
Genau, das ist ja auch...
Und was ich mich dann auch noch gefragt habe, wie weit das so ein kleiner Trainer, das ist er ja, der ist ja relativ tief in der Hierarchie, der macht ja schon Sport anscheinend, wenn auch auf gehobenem Niveau. Wie viel er dann auch selber gewusst hat, wenn er es wirklich schon die Leute reingibt, wie viel er verstanden hat, was er da tut. Weil letztendlich, glaube ich, die Leute, die wirklich verstehen können, was sie da tun, das wirst du, als, du wirst das den Trainern nicht beibringen, was das wirklich mit den Leuten macht, wenn du die ausbildest.
Vor allem
sind die Ärzte, die dahinter stehen.
Die oder? Ärzte und die hohen Funktionäre, ja. Die sagen hier, die zum Beispiel dem Arzt sagen, dreh das mal so, dass der und der diese Medikamente anscheinend braucht. Und im Zweifelsfall hat man so einen einfachen Trainer, wenn der einer von mehreren war, auch nur gesagt, hier, achte bitte drauf, dass der seine Vitamintabletten nimmt. Ja. Und dann kann es einem guten Trainer natürlich schon durchaus auffallen, dass da jemand kurz nachdem er anfängt, Vitamine zu nehmen oder irgendwas, plötzlich massive Leistungssteigerung hat. Aber das hinterfragt man nicht. Dann stellt man sich wahrscheinlich auch eher so oder speichert man das eher ab, wie guck mal hier meine Trainingsmethoden und ein bisschen medizinische Unterstützung, was der alles kann.
Weil ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht über den Trainer und ich glaube ehrlich gesagt, dass der, wenn er wirklich gewusst hätte, was er da macht, das eventuell nicht gemacht hat. Ich nehme dir die Sympathie, die er Torben gegenüber hatte und dieses bisschen Vaterfigur, die er auch ausgefüllt hat, also was er auch angenommen hat, das nehme ich dem ab.
Ja, und vom
und ich glaube, dieses IM-Ding, das war eine Notwendigkeit, also es ist alles Interpretation, aber einfach so über das, was ich an der Leinwand von dem erlebt habe, denke ich, dass er da drin steckt, weil er sonst nicht hätte weitermachen können, so wie er
das
gearbeitet hat.
Ja, ja. Also ich habe den auch so eingeschaltet, also vor allem, also gut, das mag auch ein bisschen eine Entschuldigungsfloskel sein, aber ich habe es ihm schon abgenommen, als er sagte, ich habe doch nur auch allgemeine Sachen erzählt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er keine Wahl hatte. Man hat immer eine Wahl, aber er war nicht bereit, die Wahl zu treffen im Sinne und? Von, ich verliere meinen Job, ich verliere meine Mannschaft, ich wahrscheinlich sein ganz.
Ich würde sogar andersrum daran gehen. Der ist ja auch, also der erscheint ja wie jemand, keine Ahnung, Anfang 30 oder so. Das heißt, der kennt gar nichts anderes als die DDR.
Ja.
Und DDR-Kinder sind so groß geworden, dass es völlig normal ist, dass jeder Dinge von allen anderen weitergibt. Also das fängt ja schon bei denen im Kindergarten an.
Der war, glaube ich, auch kein Überzeugungstäter. Also, der hat ja einmal zu denen gesagt...
Nein, das war einfach so. Also,
ja,
ne,
das meine ich. Es gibt ja eine Szene, wo er zu Torben und Katja sagt, ihr seid die Zukunft, weil ihr ein Ost-West-Pärchen seid.
Ja, und weil ich glaube, das meinte der. Anders sieht, genau. Und weil ihr euch gegenseitig zeigen könnt, wie es auch anders geht und sowas. Ja, genau.
Ich glaube, das meinte der absolut ernst.
Plopp, 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 plopp.
Torben hat eine Gewaltstörung.
Ja.
Also hat eine Aggressionsstörung. Also der prügelt, der kann mit Konflikten überhaupt nicht gehen, beziehungsweise hat nur eine einzige Antwort, er schlägt zu.
Also sagen wir mal so, Konflikten mit Gleichaltrigen oder Jüngeren.
Ja.
Gegenüber Erwachsenen, glaube ich, reißt er sich halt schon unglaublich zusammen. Also das kriegt man nicht so mit, aber das ist so eine...
Es gibt eine Situation, wo der... Zumindest reißt er sich in der Familie zusammen, das wissen wir.
Also ja, und... es ist ja auch, also er reißt sich ja erst dann dem Trainer gegenüber nicht mehr zusammen, als sowieso schon alles gekippt ist.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Situation, wo er es nicht mehr kann. Aber es ist jetzt, und bumm, da sind wir wieder zurück zu Katja und der Beziehung von Torben und Katja. Weil Torben, das, also klar, es fängt so an, dass er der Erste ist, der also nicht die Erwartungshaltung auf sie packt. Aber ja. Das tut er später.
Ja, aber am Anfang, also sie verliebt sich, glaube ich, unter anderem auch so doll in ihn, weil er halt, der hat Brüche drauf, die sie nicht kennt. Dann ist er halt auch exotisch, ne? Das gefolgt ist ja auch ziemlich schnell, dass er irgendwelche DDR-Begriffe. Ich habe das Wort leider schon wieder vergessen, aber man hätte zu der Zeit als Westdeutscher gesagt, du bist ja total hübsch.
Aber
Urst, genau, Urst war es. Du bist ursthübsch und sie so.
Aber da war der Film tatsächlich, fand ich, sehr zurückhaltend. Also er ist nicht auf diese DDR-Sprachklischees reingefallen. Also es gibt ja durchaus Filme, die schaffen, dir Gehalt ganz Ostberlin sechseln zu lassen.
Ja, nee, sowas nicht, aber nee. Es gibt ja schon tatsächlich
es gibt
sowas wie, man sagt in der DDR nicht total hübsch oder also man hat auch 1990 schon in weiß ich nicht, bei uns hat man schon, also ich habe mit 7 schon gehört, dass Jugendliche gesagt haben, boah, die ist voll geil.
Aber was meine ich, dass der Film war in der Ausstattung sehr sorgfältig und auch halt auch in dieser Darstellung dieser Menschen, glaube ich, relativ sorgfältig. Er hat nicht versucht, dieses, wie gesagt, also
nee, und
man erlebt schon mal, dass ganz Ost-Berlin in so Filmen, die in der Zeit spielen, 16, was natürlich Blödsinn ist.
Das oder halt dann alle, dass die Ossis alle hart Berlinern und die Wessis alle, als wären sie gestern erst aus Hannover gekommen.
Oder Stuttgart.
Oder, ja, oder genau sowas. Das stimmt, das ist, man hört es schon so ganz leicht bei manchen von denen an der so einer Melodie. Aber es ist nichts Pointiertes und das sind so, also sowas wie dieses Urst oder dann später auch, wenn wenn man auf den Ossi-Hotelier trifft.
So, und ich glaube, ich habe gerade den Punkt der ganzen Geschichte gefunden. Alles reißt an Katja rum.
Ja.
Alles hat Erwartungshaltung an Katja, wie sie wann zu handeln hat, wie sie sich ihnen gegenüber zu verhalten hat. Und sie ist ja auch die Einzige, die quasi... Der Film fängt ja damit an, dass die Positionen, Fronten sind klar. Wie man sich gegenüber verhält, ist klar. Und verhält sich gegenüber scheiße. Aber es ist alles relativ klar. Und sie ist die Einzige, dessen Verhaltensmuster sich anderen gegenüber ändert und dessen Verhaltensmuster der anderen sich auch gegenüber ändert. Das heißt, sie ist die Einzige, die Dynamik hat. Und Dynamik in die Geschichte reinbringt. Sie ist eigentlich der Vorantreiber der Geschichte. Einerseits und gleichzeitig die arme Person. Und ich sage, das ist wirklich die arme Person. Weil da läuft die ganze, ich sage heute noch ganz oft scheiße, weil es einfach angemessen ist. Gerade die ganze Scheiße läuft über ihren Rücken ab. Und zwar nicht nur diese familiäre Scheiße. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass die Geschichten zu groß sind, um gut erzählt zu werden, sondern über ihren Rücken wird auch gleichzeitig das ganze Ost-West-Konflikt-Problem, wie es sich heute auch schon wieder in ein eigenes Narrativ und eine ganz eigene Behauptungsebene und von der ich gar nicht genau weiß, wie viel da dran ist, sondern das ist auch eine ganz andere Verhandlung jetzt, aber wird über ihren Rücken drüber verhandelt. Also es gibt eine Szene, da kommt sie in die Familie von Torben rein und diese ganze Ost-West-Diskussion, das ist wie eine Szene aus Hart, aber fair im Wohnzimmer.
Ja.
Von der ganzen Formulierungsschlacht, die sie da abwerfen. Da geht gar nichts mehr persönlich. Da geht es nur tatsächlich um diese Fronten.
Zwei Systeme.
Ja, um diese Frontenverhärtung, die sie da haben.
Ja.
Sie kommt, also da ist schon klar, dass das die Torbens Freundin ist. Der hat es gebeichtet. Die Mutter findet das scheiße, der Vater hat es akzeptiert. Das ist die Situation.
Ja, genau, der Vater bittet, weil sie an der Tür klingelt nach Streit. Ja.
Genau.
Bittet er sie rein.
Und man muss auch dazu sagen, angespannte Situation. Es ist gerade klar, dass es tatsächlich Enteignung vor
Entschädigung
Gesetz geworden ist.
Ja.
Dass es sie also wahrscheinlich das Haus verlieren. Und ist es gerade der Betrieb der Mutter dicht gemacht worden?
Ja, also sie ist zumindest entlassen worden mit den meisten anderen und das Ding gehört jetzt dem Wessi.
Ja, das Betrieb ist aufgekauft worden.
Ach nee, stimmt, sie hat es gesagt. Ja.
Damit die Konkurrenz weg ist.
Ja.
Also so richtig.
Zumindest es fühlt sich das für sie so an. Ja. Also ich meine, das ist selbst für Leute, die es wie mich nicht betrifft.
Ja,
das wirkt es alles so.
Ja,
also es ist, ich weiß auch, ich weiß nicht, 92, 93 waren wir in Kühlungsborn, also an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern und das sind so alte Seebäder.
Ja.
Und da war das schon ganz krass, dass die, da waren noch zwei oder drei Villen, die halt irgendwie 40 oder die 60, 70 Jahre lang quasi an denen nichts gemacht wurde. Die waren halt, also die standen gerade noch so. Da war noch an zweien zu verkaufen dran. An 20 waren Baustelle und drei waren schon Luxus-Apartments oder fünf Sterne, also so 4-Sterne-Hotels. Ja. Und das muss sich für jemanden, der da die ganze Zeit wohnt und im Zweifelfall sogar an diesen Gebäuden irgendwie alles bisschen, was er hat, dran gesetzt hat, dass es nicht zusammenbricht, ist das schon furchtbar.
Genau, und in diese Situation kommen wir gerade rein. Torben ist auch down, weil er einen Aggressionsanfall hatte und Leute verprügelt hat, was er gar nicht wollte und auch ganz schlecht bei Katja da mal angekommen ist. Zu Recht.
Ja.
Und sie kommt jetzt, um eigentlich mit Torben über die Situation, die sie gerade hinter sich haben, zu reden, kommt jetzt quasi als nicht nur Stellvertretende für ihre Familie, sondern für das ganze Westen.
Ja.
In den ganzen Westen da rein und der Osten stürzt sich auf sie. Also da geht es gar nicht, überhaupt nicht darum, was mit Torben passiert ist, da geht es überhaupt nicht darum, was mit der Mutter passiert ist, sondern ihre ganzen Probleme werden auf Katja abgelagert. Es gibt eine Sache, da denke ich, da sagt der Vater, er setzt sich erstmal. Da denke ich, okay, der Vater sagt jetzt kommen wir erstmal alle runter, das ist ja jetzt gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr angemessen, was wir tragen. Nein, er sagt, jetzt setz dich mal und fängt dann mit dem Haus wieder an. Und fängt an, über sie indirekt mit Katjas Vater wieder zu verhandeln. Nachdem die Mutter sie angekackt hat, weil er die scheiß Wessis ihr den Job weggenommen haben. Und Katja als Stellvertreter des Westen kriegt es ab. Und Katja sagt dann irgendwann, ihr seid alle nur Jammer-Ossis. Das ganze Programm durchgezogen.
Ja.
In einer 2-3-Minuten-Szene.
Ja,
alles abverhandelt.
Ja.
Das bläht den Film auf. Das gibt dir eine Schwere, der die Geschichte überhaupt nicht zuträglich ist. Und das macht dafür oft.
Also auf der einen Seite kann ich das voll gut verstehen, dass man das macht.
Ja, ich auch.
Weil ich glaube, dass es wirklich ständig so passiert ist. In ganz vielen Fällen, gerade in diesem Bereich, wo man auch wo Leute 30 Jahre lang das, was ihrer Familie mal gehörte oder was sie meinen, wo sie ein Recht drauf haben, anguckt. Dann all die Leute, die also weiß ich nicht, so eine Produktionsleiterin hat wahrscheinlich schon gemerkt, da läuft irgendwie nicht immer alles rund, aber viele Dinge, das irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn sie jetzt Kühlschränke gebaut hat, 90% der Kühlschränke an die hinter der Mauer verkauft wurden, wusste sie ja gar nicht. Also bricht für sie doppelt was zusammen, weil sie ja dachte, ach, es läuft schon irgendwie unsere Produktion. Aber ich verstehe auch dein Problem damit, dass das Ganze so aufplustert, weil so viele lose Enden in diesem Film und auch im Grunde nur so, also dafür haben die Personen nicht die Tiefe irgendwie. Oder man kennt sie zu wenig.
Und vor allem, es nimmt dem Film auch die Möglichkeiten, Tiefe und die Personen, ja, dass sie selber Tiefe sofort sich entwickeln, weil dadurch, dass das quasi jede handelnde Person gleichzeitig seine eigene Ungerechtigkeit repräsentiert, was sie auch jede tut, jede Person in diesem Film passiert, was ungerecht ist. Jede Person in diesem Film ist in einem Konflikt, in der sie das Opfer ist. Und gleichzeitig auch Täter einer anderen Person gegenüber, die wiederum Opfer ist. Das heißt, du hast eine ganz, ganz starke persönliche... man macht sich gegenseitig fertig. Und dann nehme ich den 6-Jährigen als einzigen mit aus, einfach weil er 6 ist, dran beteiligt ist. Auch Katja, auch sie ist Täterin. Also auch die geht scheiße mit anderen Leuten. Und gleichzeitig noch als Opfer ein ganzes System repräsentieren. Als Opfer der ungerechten Wahrnehmung, also von wegen, dass Katja jetzt dafür verantwortlich ist, dass irgendwelche Kapitalisten Arschlöcher dahin kommen, und das sind Arschlöcher in dem Moment, die ohne Rücksicht auf alles einfach einstampfen, was ja auch passiert ist, was meiner Meinung nach von Staat eigentlich hätte verhindert werden müssen. Die BRD hat ihre Verantwortung damals nicht übernommen, ihre Neubürger vor ihren Altbürgern zu schützen.
Sie hat nicht die Bürger geschützt, sondern sie hat Interessen von Konzernen, Banken und so davor gesetzt.
Und dadurch, dass du diese einzelnen Figuren so ein unglaubliches Gewicht auflässt, nimmst du natürlich den vollkommen die Chance, sich selbst zu entwickeln. Das Individuum noch reinpassen?
Zeitlich geht es gar nicht. Also das kann gar nicht funktionieren, weil ja die Hälfte oder gefühlt die Hälfte damit verbracht wird, also einfach rein minutentechnisch des Films, dass die alle unnütz aufeinander rumkloppen.
So, und jetzt zusätzlich zu dem ganzen Gezerre stellt sich auch noch raus, dass die einzige Person, die bis jetzt wirklich nur positiv besetzt war, außer das Kind, weil es ist das Kind, besetzt, weil der Trainer von Torben auch noch IM ist. Also, dass er andere Leute ausgespitzelt hat für die Stasi.
Ja, was man ehrlich gesagt, also ich stehe da auch immer noch zu, man hätte es nicht machen können in dieser Konstellation.
Ja, aber hätte man, verstehst du, hilft es dem Film weiter? Musste das wirklich jetzt noch Teil des Dramas werden? Oder hätte man das vielleicht auch einfach so ein bisschen noch am Rand andeuten können?
Also ich glaube, für das Zeigen davon, dass Torben sozusagen ja auch immer weiter verloren geht, schon. Also und auch für dieses, dass man am Ende, also weil es ist ja so, dass die beiden, also sowohl Torben als auch Katja, nicht mehr in ihren Familien sein wollen.
Ja, da gebe ich dir recht. Um die beiden so weit, also vor allem, sie musste ja nicht mal so gepusht werden, weil eigentlich die Großteil des Films, die Filmstrecke ist damit beschäftigt, Katja zu pushen. Torben brauchte noch einen Stoß. Torben musste noch ein bisschen...
Ja, Torben musste quasi ja auch aus seiner zwar nicht immer einfachen, aber schon ja behüteten kleinen Welt, in der jetzt nicht wirklich schlimme Dinge bisher für ihn persönlich passiert sind.
Die unterschwellige Grausamkeit, sagen wir mal so.
Ja, also weil dass seine Eltern sich gegeneinander irgendwie, also, oder weiß ich nicht, dass die auch nicht glücklich mit einem sind, das ist halt so.
Ja.
Aber der muss da auch noch irgendwie völlig aus der Bahn.
Und wie machst du das? Nimmst du die letzte Vertrauensperson, die nicht Katja heißt?
Ja.
Ja. Ja,
gut. Das geht halt nicht anders und außerdem geht's halt, also da ist ja schon so dieses...
Und in Anbetracht der Situation und in Anbetracht der Position des Trainers und das verstehe ich.
Also das ist die Stelle, wo man am wenigsten, wo man in der anderen Richtung, vielleicht wir nicht, weil wir es nicht so bewusst haben. Also das ist sowas, was bei mir so war, eigentlich schon in dem Moment, wo der Trainer sagt irgendwann zu Torben, es sind ja nicht alle Stasi. So, da war mir klar, der ist IM. Und da sozusagen, das ist so wie, wenn man irgendwelche Quizfragen oder sowas liest und man weiß die Antwort nicht aktiv oder Vokabeln in Fremdsprachen, aber passiv ist das Wissen da, dass jemand, der Leute so weit trainiert, zum Beispiel gerade im DDR-Sport,
Das haben wir ja vorhin schon angenommen.
Genau, dass sie in Richtung Leistungs- und Profisportler gehen. Dann sind die alle, also, und dass er nur EM war, macht ihn ja tatsächlich kleiner, als er hätte sein können.
Ja.
Also er ist noch kein hoher Sportfunktionär, sondern er ist halt nur, in Anführungsstrichen, quasi Ehrenamtler bei der Stasi.
Ja.
Aber das musste sein. Man hätte, also...
Das kam ja relativ spät im Film.
Ja.
Und weißt du, ich gebe dir jetzt auch recht. Also das war immer eine Diskussion, die wir gestern hatten, wo wir auch überhaupt nicht zusammengekommen sind. Aber ich gebe dir recht. Ich finde dich gerade stichhaltig. Aber hast du eine Idee, warum ich gerade da,
ja,
gerade an der Stelle gedacht habe...
Das nicht, jetzt auch noch?
Genau.
Ja, weil die anderen Sachen einfach viel zu...
Also wir haben alle Dramen. Wir haben echt alle möglichen Dramen durch die möglich gewesen wäre. Der hat alles an Dramen rein. Ja, darf ich mal die Dramen aufzählen, die wir haben? Wir haben einmal, wir haben den Robin-Julia-Konflikt mit den verfeindeten Familien. Wir haben den Ost-West-Konflikt.
Der allgemein schon ist, weil die einen da wohnen und die anderen da wohnen. Also eigentlich hängt es aber wieder an Katjas Vater, wo das alles nochmal härter aufschaukelt, weil das ist was relativ spät, zumindest für mich erst ersichtlich ist, dass der bei der Deutschen Bank arbeitet.
Ja, das wird auch erst sehr spät, das wird erst sehr spät überhaupt thematisiert.
Man sieht ihn als Anzugträger,
wir wissen also auch, wir erfahren auch relativ spät erst, dass beide in Positionen sind, von wo aus sie wesentlich größere Übersicht haben als die Durchschnittsbevölkerung von dem, wie diese Annäherung gerade läuft. Also die beiden Väter.
Aber das ist, glaube ich, das ist was, wo man dann auch drüber stolpert. Also weil man bestimmte Infos, die wir zumindest so gewohnt sind tendenziell eher, die halt bei einer klassischen Aufbau von Erzählungen so sind. Also man hätte, weil das, ich finde, das wird auch nicht ganz klar. Die Mutter von Katja hätte genauso gut pro Tag 4 Stunden im nahegelegenen Supermarkt an der Kasse sitzen können.
Ja, hat sie aber nicht.
Nee, aber das kommt halt auch, also das sind ganz viele Sachen.
Wobei der, glaube ich, kein ganz großes Tier ist in der Bank. Also
nein,
der
hat eine ist
sehr
er
kleine
nicht.
Wohnung,
ist,
also die verdienen dann
nein,
nicht
nein,
viel.
Nein, nein, der hofft jetzt, dass er eine bessere, also dass er quasi eine Stufe aufsteigt. Also der ist eigentlich, ist der wahrscheinlich tatsächlich einer, der hinter der, also, ne?
Ja.
Der Kassier, also sozusagen Kassierer mit ein paar Kunden. Filialkunden, wo er die Konten betreut.
Plopp, 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 plopp.
Ich glaube, ich habe einen Fehlschluss gehabt zwischendurch. Ich habe ja auch gesagt, dass Katjas Vater sowie Torfens Vater beide in Positionen waren, in die sie eher mitkriegen, wie das mit der Gesetzeslage läuft und wie sich das gerade entwickelt und so. Bei Torfens Vater glaube ich das immer noch. Wie gesagt, da saß der recht hoch im Immobilienmanagement und so. Aber wenn das wirklich stimmt, dass Katjas Vater nur ein kleiner Bankkassierer ist, dann hat er auch einen Scheiß gewusst, oder? Hat er auch nicht mehr mitgekriegt.
Ja, das habe ich ja auch mehrfach, glaube ich, versucht.
Ja, ne?
Dir zu sagen.
Gut, dann nutze ich jetzt diese Infobox, dir zu sagen, ja, mein Gott. Das labert für Scheiß.
Dass der kleine Bankangestellte, der wahrscheinlich irgendwie 5 Leuten bei ihren Krediten oder Versicherungen berät und sonst vorne an der Kasse steht und halt sowas macht, der weiß nicht, was die Oberen, vor allem bei sowas wie einer Deutschen Bank, die ja auch damals schon weltweit agiert hat.
Ich habe auch noch ein bisschen was über die Währungsunion gelesen. Die war ja noch vor der politischen Union, hat die stattgefunden. Es ist tatsächlich wohl so, dass diese ganzen kleinen Filialen relativ unvorbereitet waren. Denen wurde irgendwann das Geld vor die Tür gesetzt. Sie wussten, wie die Umtauschmodulationen waren, aber sie haben halt so über den Vorgang davor relativ wenig mitgekriegt.
Die haben sich auch, glaube ich, gerade ein wenig Chance, das sieht man ja in dem Film, in den realen Zwischenschnitten, die waren gar nicht drauf gefasst und hatten auch gar keine Zeit, sich zu überlegen, was sie machen könnten, wenn plötzlich eine halbe Stadt auf sie zugedrängt kommt.
Ja.
Ne, dass dann Leute sich tatsächlich anfingen, mit dem Wachpersonal fast zu prügeln, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht das gewechselte Geld nicht bekommen.
Ja, da habe ich auch interessante Interviews gesehen, auch mit so einem Filialleiter, der meinte, ist egal, was jetzt los ist. Wir haben genug Geld. Wenn die morgen oder übermorgen kommt, ist es auch noch alles da.
Plopp, 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 plopp.
Also wir haben den Romeo-Julia-Konflikt, wir haben den Ost-West-Konflikt, wir haben basierend auf den Ost-West-Konflikt auch noch innerfamiliären Konflikt, der darin gipfelt, dass der Junge vernachlässigt ist gerade im Moment.
Also, der Bruder von
Katja. Ja, genau. Und die Mutter ihre Zeit beim Nachbar dem im Bett verbringt.
Ja, von dem man auch nicht so, der ist irgendwie...
Die sind alle bescheuert, die Leute da. Das führt auch zu, also der Vater, also eigentlich Julia sagt es irgendwann dem Vater, kann man sagen.
Katja.
Sie versucht erst die die Eltern beiden wieder zusammenzubringen. Das funktioniert aber nicht, weil der Konflikt sitzt einfach auch so tief. Und dann ist die irgendwann so angenervt, dass, also in der Situation, wo sie echt denkt, leck mich doch alle am Arsch, ja, zu Recht denkt, leck mich doch alle am Arsch, sagt die, ey, übrigens seine Frau vögelt mit dem Nachbarn. Wunderbar, also der Streit, der sich daraus, ist es so absurd bescheuert, wo auch jeder sich nur noch selber an Schutz nimmt und den anderen scheiße
findet. Ich finde, das ist bitte die beste Szene im ganzen Film.
Ich glaube, so laufen Diskussionen dieser Art auch ab. Also es ist vollkommen, da ist jeder bei sich, aber nicht beim anderen.
Ja, sonst wäre das ja auch von Anfang an anders gelaufen.
Genau. Und dann kommt auch oben drauf, Katja hat
Neurodermitis.
Ja, und das verstehe
ich. Das ist tatsächlich.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Im Nachhinein, das hat der Erzählung nicht weitergebracht. Und im Nachhinein, das habe ich aber gestern Abend schon irgendwann, oder auf dem Heimweg, glaube ich, sogar schon. Habe ich aber gedacht, ich spare mir das auch für heute. Außer dass sie an den Armbeugen da so Flächen hat, sieht man das gar nicht. Also da ist der einzige Punkt, wo Ausstattung und vor allem Maske total verkackt.
So, und dann haben wir noch den Konflikt Katja-Torben, weil Torben dann doch erstmal sehr besitzergreifend wird und dann noch ein Aggressionsproblem hat. Und dazu kommt noch, dass Torben einen Konflikt mit seinem Ersatzvater hat, weil der ist IM.
Es gibt noch einen Konflikt, der an Katja reißt. Ja. Ihr Nachbarsfreund.
Ja.
Der ist halt, der tritt auf mit, das sieht man dem auch direkt an. Also es merkt man sofort, dass der total verknallt in sie ist.
Ja, das ist mir auch mein Irrtum am Anfang. Dass
die genau, und die sind halt, also der macht genau das, was alle pubertierenden Menschen, egal ob Jungs oder Mädels, ne, so Sachen wie so weit ein bisschen ärgern und so, dass man Körperkontakt aufbaut, also eng, sowas wie kitzeln und Kopfnüsse verteilen und weiß ich nicht. Katja, die dann auch, ich weiß nicht, halb aus Rache, halb aus, naja, dann nehme ich vielleicht, dann versuche ich halt doch mit dem, der immer da ist, der bisher wenig.
Ja, das war auch das, wo die Szene, wo ich meinte, da ist Katja Arschloch.
Ja.
Weil dann geht sie zu dem und lässt sich auf den ein, obwohl sie auch gar nicht offensichtlich so richtig will.
Und anstatt, ja, ich meine, einen Kuss hat man ja noch vielleicht gedacht, okay, man kann schon mal denken, vielleicht reicht das ja. Aber dann holt sie ihm irgendwie auch noch so ganz absurd durch die Hose einen runter.
Ich glaube ein bisschen, dass sie einfach da bleibt, weil sie nicht mehr woanders hin kann.
Ja, aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, dann zwischendurch habe ich auch gedacht, so an ihrem Blick, sie will jetzt auch irgendwie diese emotionale Macht, die ja Torben über sie hat. Ne, weil sie hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen, also ich finde, das kommt so ein bisschen durch, überlegt, nachdem der da auf dem Schulhof, nachdem er sie abholen will, völlig ausflippt gegenüber irgendwie 12-Jährigen oder so. Oder 13-Jährigen. So, nee, also ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, aber der hat halt schon so viel, also er gibt ihr so ein gutes Gefühl, dass sie ja doch irgendwie bei ihm bleiben will und dann taucht halt Andi auf. Also, oder dann offenbart sich Andi ja durch diesen Kuss. Und dass sie dann kurz denkt, naja, vielleicht reicht das auch, merkt aber, nee, aber dann übe ich halt die Macht aus, die Torben, also so, ne? Ich bin halt jetzt auch in Liebesding mal selbstwirksam. Andi, das ist, finde ich, auch mit die logischste Weiterdingens, wird jetzt plötzlich auch Besitz ergreifen. Das war ja vorher nicht. Also klar, der hat sie immer wieder gefragt, kommst du mit und kommst du vorbei, aber das ist ja auch irgendwie normal. Mehr
so vorsichtiges Antasten.
Ja, und das ist auch, selbst wenn er jetzt keine romantischen Gefühle für sie entwickelt hätte, fragt man das natürlich seine beste Freundin. Kommst du heute vorbei? Vor allem, wenn die wahrscheinlich bis kurz vor diesen Sachen ständig bei ihm war.
Ja, glaube ich.
Dass sie,
ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass eventuell vielleicht noch was zwischen dem was gegangen wäre, wenn Torben nicht dazwischen gegangen wäre.
Ja, irgendwann. Ich glaube auch, dass sie, also dass sie da zumindest ist, das wäre vielleicht ein egal.
Genau, aber und dann hat sie halt noch
Konflikt, weil vor allem, wenn Torben dann wieder auftaucht, macht Andi plötzlich einen auf, ich bin der coole Macker, was ihm überhaupt nicht steht. Und wo er eigentlich auch voll unsicher ist. Und,
ja, das sind sie ja alle.
Ja, aber er hat halt einfach beschlossen, dass er da jetzt so rangehen muss, weil sonst hat er eh keine Chance.
Ja.
Was man versteht, aber was noch nie funktioniert.
Na, es funktioniert in dem Moment, wo alle anderen noch döver sind als er.
Ja, aber das ist schwierig.
Wo er eigentlich gerade schutzbedürftig wird, da funktioniert es, fängt es an zu funktionieren. Da sammelt Katja nämlich wieder an. Also der Vater schmeißt ihn dann raus. Der Vater schmeißt Torben raus.
Ja.
Ja, der Vater schmeißt dann dem Torben raus. Weil es ist ja, der Konflikt ist zwischen den Familien, ist ja gerade auch richtig am Höhepunkt und der hat da nichts zu suchen. Und
Katjas Vater schmeißt Torben wieder raus und dann fällt er irgendwie.
Genau, und auch ziemlich unsanft und das ist auch der Moment, wo der Konflikt in alle Richtungen explodiert. Ja. Genau. Und das ist dann nur, ich weiß gar nicht, ob es Neurodermitis ist, auf jeden Fall hat die da irgendwie.
Also die macht auf jeden Fall nervöses, ja, Neurodermitis ist vielleicht übertrieben.
Aber ja, aber auf jeden Fall hat sie
sehr kratzt sich so doll.
Eine juckende, schuppige Hautveränderung. Ja, es erklärt ein bisschen den Charakter. Also sie dass die am Anfang des Films läuft sie nur schlabbig rum und ich glaube, es soll sie auch so ein bisschen niedrig selbstbewusst sein. Aber ja, das musst du bei so einer 15-Jährigen eigentlich gar nicht erklären. Das ist eher normal, dass man mit 15 schwaches Selbstbewusstsein hat. Und das Spannende ist ja, von wegen, sie ist auch die Einzige, die sich bewegt, sie ist auch die Einzige, die ihren Klamottenstil verändert. Desto mehr die mit Torben am Laufen hat, desto figurbetonter wird, zieht die sich an.
Das stimmt, sie hat zwar immer noch lange Ärmel, aber sie läuft schulterfrei rum, teilweise also halt bauchfrei, soweit das mit Hosen bis zum Bauchnabel geht.
Und dann hat das halt irgendwann noch eine gewisse Relevanz, wo sie meinte, du findest, als sie bei mit einer schlafen wollen, sagte so, Torben, du findest mich bestimmt eklig. Ja. Das hat er aber ganz schnell hier dann ausgeredet. Also man hätte diese ganze Kiste einfach weglassen können. Die war echt...
Man hätte es nicht an diesen gekratzten Armbeugen machen müssen, weil ich weiß nicht, fast jeder außer mit sehr, sehr gesteigertem körperlichen Selbstwertgefühl ist in dieser Phase seines Lebens, zieht sich nicht gerne vor anderen
aus. Ja, sag ich, die ist 15, das hätte vollkommen gereicht.
Hast du das jetzt nachgelesen?
Nein, ich habe jetzt das beschlossen.
Du hast beschlossen, 15. dass sie 15
ist. Ja, okay. Wir können uns auch auf 15,5 einigen.
Also ich weißt du, ich tendiere ja eher dazu, dass die irgendwie schon, aber vielleicht ist sie auch noch 15 und Andi ist schon 16, weil niemand verwehrt ihm seine Kippen. Was man 1990 durfte man noch mit 16 rauchen.
Ach.
Ja.
Ich habe mich schon gewundert.
Nee, man kann zu der Zeit noch mit 16 rauchen. Das kommt, es wird erst spät abgeschafft.
Also ich bin der Meinung, dieser Film hätte wahrscheinlich ein wesentlich größerer Film werden können, wenn er nicht versucht hätte, so groß zu sein. Wenn er sich in seiner Erzählung stärker konzentriert hätte. Weißt du, zum Beispiel dieser grundsätzliche Konflikt um das Haus bietet so schon so unglaublich viel, man kann die anderen Konflikte ja nicht ignorieren. Das ist ja zu der Zeit so gewesen.
Naja, weil man hätte sie nicht bis zum Höhepunkt eskalieren lassen müssen, sondern man hätte sie mitschwingen lassen
können. Ja, man hätte sie eleganter einbinden können. Man hätte sich mehr vielleicht tatsächlich auf das Romeo und Julia-Ding, so abgelutscht es auch ist, so viel erzählerisches Potenzial liefert es heute immer noch, vielleicht konzentrieren können und dem Familienkonflikt vielleicht doch mehr, ich weiß es nicht.
Ja, ich denke gerade, das wäre der ganze Stoff und auch dieses Drehbuch ein bisschen man hätte das super als Serie oder so als Miniserie, weißt du?
Ich ziehe jetzt mal ein Fazit von dem Film.
Ja.
Ich ziehe ein Fazit und dann habe ich noch eine Frage, die wir vielleicht klären können und dann Kino erleben würde ich vorschlagen. Oder hast du noch viel zu sagen zu der Geschichte?
Nö.
Also mein Fazit ist eigentlich immer noch dasselbe wie das, als ich aus dem Film kam, auch wenn ich es ein bisschen zurücknehmen möchte.
Ja.
Nicht mehr ganz so radikal sehe. Ich hatte das Gefühl, als ich aus dem Film kam, da hat jemand quasi alle üblichen Dramen, die du haben kannst, als Liste und hat die abgehakt. So, das ist jetzt drin, so Job erledigt.
Ja.
Das war so mein Gefühl. Also, das habe ich dem auch erstmal übel genommen. Momentan bin ich so weit, dass ich denke, wird nicht mein Lieblingsfilm, genau aus denselben Gründen, also dass er zu viel möchte. Trotzdem werde ich wahrscheinlich dann doch, wenn es wirklich die Trilogie kommt, wenn der Film, ich hoffe, dass er so ein bisschen was einspielt, was ich nicht glaube, einfach weil es dann doch ein ambitionierter kleiner Film ist, der und Erstling ist, wo ich dann doch das Gefühl habe, da ist noch Luft nach oben, die der Macher durchaus füllen kann.
Ja.
Also, ich traue dem Film Filme zu, die mir doch mehr entgegenkommen. Ja, war mein Fazit jetzt.
Ja. Ich habe ihn gerne geguckt. Ich fand ihn atmosphärisch und so weiter ziemlich gut. Ich fand die Konflikte und so, ich fand die alle sehr nobel. Also bis auf diese, so, obwohl selbst die kann ich irgendwie doch ein bisschen so halb nachvollziehen. Die Aktion von Katjas Vater, das fällt mir am schwersten. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat der ja tatsächlich sein ganzes Leben, also das auch sozusagen traumatisch mit sich rumgeschleppt. Ne? Dass er dann einen frustrierten und gekränkten und weiß ich nicht was Vater hat. Und da auch das Gefühl hat, er muss da irgendwas wieder gut machen.
Sehe ich ähnlich.
Also, oder so. Also das war schon alles irgendwie. Dann auch dieses Gefühl, was sich tatsächlich, also Jugendlicher zu sein in den 90ern ist da ganz gut, obwohl die ja eigentlich noch 80er Jahre jung, also so, weil die halt als Kinder 80er
in den 1990, also das ist sind noch nicht die 90er und auch nicht mehr die 80er.
Ja, es war da ganz viel von dem da, was ich auch noch als Kind erlebt habe, so auch von der Stimmung und weiß ich nicht, auch dieses, gerade mit den Kindern und Jugendlichen in dem Film konnte ich voll gut, also zu sagen so, das heißt mitleiden, aber das war irgendwie alles, das war so gut dargestellt für mich, so wie das auch wirklich einmal erleben kann als Jugendlicher.
Ich finde dein Fazit gerade sehr gut, weil das tatsächlich ergänzt Dinge, die ich jetzt nicht gesagt habe, aber eigentlich noch hätte sagen können und müssen.
Und deswegen glaube ich, es ist auch tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, also wenn, das ist ja jetzt nicht mein Ding, aber wenn ich mit Kindern oder mit Jugendlichen einen Film gucken wollte, also zur Zeit ist das so einer, wo ich sagen würde, das würde funktionieren, um ihnen sozusagen ein bisschen die Stimmung der Zeit und auch so Probleme oder auch einfach Lebenswirklichkeiten näher zu bringen zu der Zeit, würde ich da, den würde ich Schülern vor die Nase setzen.
Also alles, was mit...
Weil es auch so viele Diskussionspunkte
gibt. Ja, und das meinte ich ja auch. Das meinte ich ja einerseits... nehme ich das im Film übel. Andererseits hat es ja auch jetzt dazu geführt, dass wir diese Diskussion so geführt haben, wie wir sie geführt haben. Alles, was so mit Ausstattung, also Look and Feel der Zeit und so zu tun hat, ist der Film sorgfältig zurückhaltend. Also er betreibt es nicht, aber es
ist stimmig. Und selbst wenn man jetzt, wenn man den guckt und auch gar keinen Nerv hat auf Wendezeit und DDR und Westdeutschland und Berlin und weiß ich nicht, hat man halt immer noch diese Sachen, sich wieder daran erinnern, wie es ist, wenn man verknallt ist und nicht zurückkommt oder wie es ist, wenn man sich tatsächlich halt über Kopf verliebt und alles irgendwie nicht funktioniert und man auch die Sprache irgendwie noch gar nicht dafür hat und auch die Eltern, also gerade für Leute, die Scheidungseltern haben, die sich ja auch über völlig absurde Sachen gestritten haben.
Die persönlichen Dialoge funktionieren auch super. Also, also eben nicht die Dialoge, wo sich plötzlich alles das ganz große abgehandelt wird, sondern wirklich die Dialoge, wo es darum geht, worum es gerade halt geht, die sind gut.
Ja.
Die funktionieren. Und so welche Dialoge zu schreiben, ist gar auch nicht leicht.
Nee.
Also
und sowas.
Ja.
Und das finde ich jetzt auch, das muss ich auch sagen.
Natürlich, sie wirken natürlich.
Ja, und auch von den Schauspielern durchweg hat man jetzt bei keinem, also hatte ich bei keinem, selbst bei dem Jungen, da vielleicht noch am ehesten, aber auch wenig das Gefühl, dass das irgendwie so... so auswendig, sondern da musste es viel irgendwie, also es hat viel gute Dynamik.
Also wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt, wenn es die Trilogie wirklich wird, gehe ich jetzt nochmal in den zweiten Teil rein und
mal gucken.
Hoffe auf mehr.
Ob das tatsächlich, ich hoffe es.
Ja, gut.
Also tatsächlich schon alleine für den Regisseur, der ja Drehbuch, Regie und Schnitt gemacht hat. Was vielleicht tatsächlich auch schwierig. Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
Wenn weißt du, das Schnitt ist noch ein riesen Dreh- und Angelpunkt.
Ja, weiß ich.
Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA ist es tatsächlich so, dass nur Regisseure, die wirklich schon Erfolge geliefert haben, das Recht am Schnitt haben. Wenn du so einsteigt, dann daher auch der Director's Cut, der in der zweiten Auswertung nicht nur deswegen wichtig ist, weil dann die Leute sich im Zweifelsfall den Film nochmal kaufen, sondern auch deswegen wichtig ist, weil ein Regisseur, der nicht selber schneiden könnte, vor dem Director's Cut dann quasi den Schnitt noch präsentieren könnte, wie er ihn machen kann.
Wie er den Film gemacht
hat. Und der Schnitt kann einen riesen Unterschied machen.
Ich weiß, das ist ja letztendlich, wenn man auch hier unseren Podcast ungeschnitten oder mit viel Zeit oder mit wir lassen mal alle Peinlichkeiten drin hört, dann ist der ja auch ganz anders.
Ja, aber wir haben das Recht am Schnitt. Weil wir kriegen kein Geld dafür.
Nein, und bei den vielen Massen, die uns hören, ist das bestimmt auch ganz...
Es hat sich eine Frage bei mir, also bei dem ganzen Drehangepunkt, also den Grundkonflikt des Films, das Haus, hat sich bei mir eine Frage aufgedrängt. Und das geht ja auch noch weiter. Das geht ja nicht nur um diese Entschädigung oder... diese Zurückhabe-Ding, das ist ja auch Erbe und sowas, das trifft. In einer Welt, in der es relativ klar ist, dass Sippenhaft verpönt ist, weil, zu Recht, der Einzelne ja nichts für die Taten seiner Vorfahren und seiner Familienmitglieder kann. Warum ist es dann aber Sippenbelohnung und Sippenbesitz dann rechtens? Wenn ich für die Untaten nichts kann,
dann
warum kann ich dann was für die Leistung?
Plopp, 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 plopp.
Ich habe nochmal so drüber nachgedacht, warum eigentlich Erben, wir haben das ja so im Widerspruch gestellt zur sippenhaft, dass wir gesagt haben, man wird ja auch nicht für die Leistung, also nicht Anti-Leistung seiner Vorväter bestraft. Warum soll man dann für die Leistung belohnt werden? Mhm. Und ich glaube inzwischen, dass es eigentlich zwei Medaillen derselben Gedanken sind.
Zwei Seiten derselben Medaille.
Ja. Zwei Seiten derselben Medaille sind. Und zwar die Nachkommenschaft zu schützen. Du schützt sie einerseits, indem du sie halt schützt vor den
Taten, für die sie nichts können.
Und du schützt sie andererseits, indem du ihnen, und das ist ja gar nicht unwichtig, indem du denen auch direkt einfach sowas mitgibst, eine Art Budget fürs Leben, ein Startkapital. Das ist ja heute nicht mehr so, weil die Leute älter werden, aber wenn du halt so nur ein bestimmtes Alter erreichst durchschnittlich, ist das dann eine Art Startkapital. So Bauernhof vererben, da stellst du halt sicher, dass dein Nachkommen
ein Ort zum Wohnen und zum Leben
hat. Und, also ja, und auch
ein Auskommen
hat. Genau, also das ist ja durchaus sinnvoll dann.
Ja, also man muss niemand mehr einen Bauernhof vererben, damit derjenige überhaupt was zu leben hat.
Ja, das ist halt die Frage, ob diese traditionelle Funktion des Erbens heute noch, aber das ist ein ganz anderer, das sind fünf eigene Podcasts.
Ja.
Plopp, 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 plopp.
Und letztendlich werden ja die durch sowas zwangs tatsächlich enteignet werden, ja. Weil sie sind ja nicht, also außer mit ein paar Ausnahmen, nicht die das sozusagen in Besitz genommen haben.
Ja, und da können wir wieder sagen, tatsächlich, dass dann für die dann wieder sippenhaft gilt.
Ja, das wollte
ich gerade
sagen.
Überlegen wir mal, dass der Großvater das Haus übernommen hat und es an die Enkel dann weitergegeben hat. Und dann jemand aber kommt und sagt, mein Großvater hat das Haus bekommen. Dann werden die Enkel sippenhaft genommen.
Genau, das meine ich. Ja. Die werden tatsächlich direkt für Dinge bestraft, für die sie nichts können.
Ja.
Und dann kommen wir halt wieder an den Punkt, das waren ja nicht fünf Häuser oder so. Und also dass man sich, dass sich tatsächlich...
Wir haben es ja nicht mit Immobilienbesitz für Spekulationen und so zu tun oder für Einnahmen, sondern es geht um das Zuhause von jemandem.
Ja, und das Problem, also das ist so ein zweischneidiges, es ist auf der einen Seite dieses, das geht irgendwie nicht. Also für mein Gerechtigkeitsempfinden ist es einer der größten Katastrophen überhaupt, sowas zu machen.
Und andererseits verstehe ich auch die andere Seite, die ja quasi durch das Unrechtssystem was verloren hat und ist zu Recht auch wieder einfordern
und
möchte.
Und auch dieses, zum einen wurde einfach beiden Systemen oder beiden Gesellschaften keinerlei Raum, Zeit oder auch nur mal so ein bisschen Luft gegönnt, sich zusammenzufinden.
Das muss ich dem Film übrigens auch positiv anrechnen, ist, dass er keine Partei ergreift. Es gibt in dem Film nicht die Bösen und nicht die Guten. Es gibt nicht die paar Gruppe, die mehr Anrecht hat auf das Haus. Das ist ja jetzt auch, also das ist ja jetzt unsere Perspektive stark gerade. Es geht einfach um in erster Linie um einen fehlgelaufenen, dysfunktionalen Konflikt.
Ja.
Den von beiden Seiten, also auch der bisschen besondere Vater von Torben, trotzdem den Konflikt anheizt
mit. Ja.
Weil er halt nur ein bisschen besonderer ist. Bei dem dauert es ein bisschen länger,
aber er steht ja auch am Anfang schon ziemlich der vor der Tür.
Ja, das meine ich ja.
So.
Und der ist ja auch, und ich kann ihn da auch verstehen. Weil wenn da jemand mit einem Wohnwagen sich vor dein Haus setzt und sagt, das ist jetzt mein Haus und ich sitze hier so lange, wie sie aussieht.
Ja, wer würde da sagen, juhu. Der Film selbst erzählt alles gleich, also er stellt im Grunde alle gleich. Lala.
Ich glaube, die Kinoerlebnis.
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 Kinoerlebnis. Kinoerlebnis.
Kinoerlebnis.
Kinoerlebnis.
Ah,
war schön, ne?
Es war so schön.
Wir sind einfach samstags nachmittags um 3:15 waren wir im Kino. Wir
und eine andere.
Eine andere Person, die wir nicht kannten. Ja, wir haben sogar vorher reserviert.
Ja, das liegt allerdings daran, dass manchmal vor allem sehr günstig strukturierte Internetseiten, das ist, glaube ich, das Einzige, was bei der Filmpalette so ein bisschen so, wo ich manchmal denke,
es ist wahrscheinlich die hässlichste Kinofilm-Webseite, die wir in Köln haben und wir haben echt hässliche.
Aber so, weil da waren halt irgendwie, da waren Daten und dann steht da auch bei... mit Filmgespräch und das war für mich irgendwie, vielleicht war ich auch einfach zu krank, keine Ahnung.
Deswegen haben wir uns auch reserviert,
damit wir
gezwungen waren, hinzugehen. Weil wir neigen dazu, wenn wir nicht reservieren, auf dem Sofa zu sitzen und zu denken, ach, das Sofa ist ja eigentlich ganz
nett. Nein, mein Dings zu reservieren war, weil jetzt am Dienstag, also über, für uns übermorgen.
Ja.
Für die Hörer in der Vergangenheit, würde ich mal jetzt ganz dreist behaupten. Mhm. Gibt es Dienstag wird es ein Gespräch gegeben haben mit dem NRW-Vertreter für Vertriebene, Spätaussiedler, Aussiedler, Umsiedler, ah, wie auch immer.
Okay, interessant. Und, wo ist denn das Zusammenhang?
Naja, dass letztendlich der Katjas Familie ja Umsiedler waren.
Stimmt, ja.
Und
innerdeutsche Vertriebene, ne?
Ja, ja, also das ist ja wurscht. Also das ist für dieses Ministerium oder wie auch immer das heißt, ist das egal.
Also
ob du, weil deine Vorvorvorfahren in Russland Deutsche waren, hier hinkommst, ja, oder weil du entweder ausgereist bist aus der DDR oder ausgereist wurdest, die fallen alle unter dieses, weil es eigentlich für fast alle ja irgendwelche vielleicht auch wieder Gutmachungstralala-Dinger gibt. Das ist an diesem Dienstag und das habe ich auf der Website nicht kapiert, deswegen habe ich reserviert, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich auf das Gespräch Bock habe, aber da dachte ich noch, das ist der einzige Termin, wo der Film läuft. Ich wollte den wirklich gerne gucken und deswegen habe ich reserviert, weil wenn das Gespräch gewesen wäre, könnte es ja auch sein, dass das Ding voll ist.
Also wir waren in der Filmpalette.
Wir waren in der Filmpalette.
Ein sehr kleines Kino mit zwei sehr, sehr kleinen Seelen.
Wo ich auch gestern wieder dachte, wenn es mal voll ist, das Kino, und man passt nicht in dieses Foyer, muss man vorher im Winter warm angezogen sein.
Oh ja.
Weil man nämlich draußen steht.
Mit einem winzigen Foyer vorher. Eigentlich hat jeder dieser Seele ein eigenes Foyer.
Also quasi. Ja. Also wenn man das eine hat eine Theke, das andere hat nur einen Mini-Platz, genau, und eine Treppe runter.
Mit sehr arthausigem Programm.
Ja.
Und das Kino schafft es partout nicht unsympathisch zu sein.
Nee, und nimmt immer Bargeld mit.
Ja.
Man kann nicht mit Karte zahlen. Allerdings ist ja der Ebertplatz direkt um die Ecke. Und für alle Sparkassen-Kartenbesitzer ist alles tutti. Es dauert selbst halb krank 5 Minuten hin.
Also Filmpalette, Kino kann man immer empfehlen für das kleine Kinoerlebnis außerhalb des Üblichen. Wobei es gibt noch unüblichere Kinos in Köln, die wir auch noch kennenlernen. Aber es ist doch immer ganz nett, dahin zu gehen. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass sie richtig voll sind. Ich habe keine Ahnung, wie die
sind. Ich war schon im. Die sind Mitte auch manchmal der Welt so kleines. War voll, weil das halt auch das einzige Kino war.
Ach, da waren wir zusammen auch, ne?
Ich war einmal alleine, da war der Saal ganz voll. Und einmal waren wir zusammen, da war der Saal dreiviertel voll.
Auf jeden Fall, ich mag das Kino.
Ich mag das auch.
Es hat auch eine nette Atmosphäre. Es ist so alles so ein bisschen spinnig, rumpelig eingerichtet, es ist die Art von Ranzigkeit, die nicht ranzig ungepflegt wirkt, sondern einfach nur liebevoll benutzt.
Ja, ich meine, die haben so aus Holz eine kleine Sitzbank gebaut und haben noch eine, also D2 oben.
Ja.
Zwei? Ja.
Ja.
Unten gibt es im Keller, also wo die Klos sind, gibt es auch noch eine Bank und da steht so ein richtig geiler uralter Projektor noch rum.
So ein 35mm Projektor.
Ne? So ein Riesenteil. Ja. Ich glaube, das passt gar nicht in das Kino rein.
Ja, gut, Filmpalette kann man empfehlen, macht Spaß, ist schön. Wir haben nette Lappen an der Wand. diesmal haben wir auch kein Erlebnis mit Leuten, die nehmen uns das.
Nein.
Ich muss jetzt dringend auf Toilette.
Okay.
Und ich glaube, wir sind eh fertig, oder?
Ja.
Oder? Oder?
Ja.
Oder?
Ja.
Okay. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, was weiß ich denn.
Ja.
Wo? Was? Tschüss.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja,
könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast.
Podcast.
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 Cast.